Wir wollen anfangen, Gott loben und preisen und anbeten. Heute haben wir festen Tag. Gerhard, du darfst gleich hier in der ersten Reihe sitzen. Ist heute sein Tag. Wir wollen Gott loben. Ja, und Doris, du darfst auch vorne sitzen. Solltest auch. So, preis dem Herrn. Vater, wir danken dir für diesen Morgen und wir wollen diesen Morgen beginnen im Namen Jesu. Und wir wollen diesen Gottesdienst segnen und segne alles, was hier geschieht, in Jesu Namen. Amen. Lass uns Gott loben und preisen mit einigen Chorussen, ihn anbeten.
Herr, ich will dich preisen für deine Liebe und Barmherzigkeit und deine Treue und deine Geduld. Du bist so wunderbar, Herr. Danke, dass wir dich haben und ich sage dir, ich liebe dich, Jesus.
Vater, ich will dich auch preisen dafür, dass du es geschafft hast, meine Freundin von ihrem drogenabhängigen Bekannten zu trennen. Amen.
Ja, danke, Jesus. Der Herr war sehr gnädig und barmherzig mit mir, hat mir so viel Hilfe geschenkt in dieser Woche und ich bin total dankbar und danke, Jesus.
Amen. Danke, Jesus, für deine Versorgung, danke für Schutz, danke für Bewahrung, danke für meine Geschwister, danke für deine Liebe, für unser Herzen. Ich danke für alles. Amen.
Ich will dich preisen, Herr, dass ich heute wieder hier sein darf.
Amen. Danke. Wir preisen Gott und beten ihn weiter an. Herr, und du bist König, du hast alles unter Kontrolle und du segnest uns heute Morgen. Herr, ich danke dir, dass wir jetzt in deine Gegenwart treten dürfen. Jesus und nochmals Jesus und nochmals Jesus. Es geht um dich, Herr Jesus. Halleluja. Christa, hast du ein Gedicht? Wir wollen Jesus preisen. Der Name Jesus, der über alle Namen ist, ist König. Über alle Könige, Herr über alle Herren, mein, dein, unser Jesus.
Im Weltall suchst du Gott vergebens, wenn du ihn nicht in dir hast. Er ist der Weg des ewigen Lebens, der Altar zum Heiligtum, der alles umfasst. Und baut dir ihm ein Haus aus Stein, es könnte niemals seine Wohnung sein. Die Erde ist seiner Füße Schemel, darauf er steht, und der Himmel daran sein Haupt sich lehnt. Ihr Narren, warum macht ihr Gott so klein? Ist nicht alles, was Gott geschaffen, sein? Einst wird alles vergehen, nur sein Reich wird bestehen. Er ist das Brot vom Himmel gekommen, hat all eure Schuld auf sich genommen. O Sünder, kniet nieder, verlasst die Welt, ehe ein anderer die Weichen stellt. Nur Gottes Erbarmen und seine Gnade führen euch zum Himmelspfade. Amen.
Nur dieser eine Name, dieser Jesus-Name. Ich möchte heute Morgen ein besonderes Gebetsanliegen weitergeben. Bruder Assis, George Assis, ihr kennt hier, er war ja bei uns mal zu Besuch aus Lahore, Pakistan. Er hat einige muslimische Jungs getauft. Und ist gefährlich in Pakistan. Und jetzt hat er schriftlich eine Morddrohung bekommen. Und musste untertauchen, er und seine Familie, die haben gesagt, sie bringen alle um. Er werden umgebracht, also ihr kennt ihn ja und wir können ganz anders beten für unseren Bruder in Lahore. Und er hat gebeten, denkt an mich, denkt an meine Familie. Also du siehst, wie gefährlich es ist in dieser Welt, wenn man den Namen Jesus bekannt macht. Und wenn man so ein paar muslimische Jungs tauft und diese Jungs haben dann zu Hause wahrscheinlich erzählt, ich bin getauft worden. Oder ich bin jetzt Kind Gottes, ich bin Christ geworden. Und die Talibans, dort ist ja die Hochburg von Talibans, Lahore, ein großes Zentrum auch, muslimisches Zentrum. So, ich möchte, dass wir unsere Hände aufheben für Bruder Assis, George Assis. Lieber Heiland, du kennst unseren Bruder, wir kennen ihn. Und du siehst seine ganze Familie. Die Kinder mussten aus der Schule genommen werden. Alle mussten jetzt untertauchen, irgendwo bei Bekannten, Verwandten, Freunden auf dem Land. Herr, und du möchtest jetzt deine schützende Hand über George Assis halten. Und Herr, er hat dir gedient, er hat Menschen in den Tod Jesu getauft, Menschen zu Jüngern gemacht. Herr, und du siehst, Verfolgung ist auch weltweit zu spüren, zu sehen. Und deshalb, wir bitten um Schutz für seine Familie. Bring ihn durch, Herr. Und ich weiß, du wirst dein Knecht und dein Diener schützen, wo er gerade jetzt ist. Halleluja. Und halt die Talibans fern, dass sie ihn nicht entdecken, sie ihn nicht finden. Und dass er durchkommt, Herr. Hat schon mehrere Morddrohungen bekommen in der Vergangenheit, immer wieder. Und ich weiß, als ich selbst dort in Lahore war und er mich übersetzt hat und so weiter, hat auch hinterher Morddrohungen bekommen und wurde sogar von den Behörden verhört. Lieber Heiland, schütze deinen Knecht und schütze deinen Diener. Und wir sagen Amen. Amen. Praise Gott. Halleluja. Wir singen noch ein Lied und dann, oder den Chorus, und dann fahren wir fort. Fahren wir fort mit diesem Gottesdienst. Lass uns Platz nehmen. Ich freue mich heute ganz besonders, dass Bruder Pfaff einen besonderen Ehrentag heute hat. Und es wird noch weiter fortfahren. Und er hat, ich kenne meinen Bruder schon fast 20 Jahre oder mehr als 20 Jahre, glaube ich. So, wir waren das erste Mal bei euch in der Bismarckstraße in einem Gottesdienst. Und dort habe ich zum ersten Mal ihn kennengelernt und seine Familie. Und die haben mich eigentlich nach Berlin gebracht oder sind mit Schuld, dass ich nach Berlin gelandet, in Berlin angekommen bin. So lange Zeit. Bruder Gerhard Pfaff hat einen Kursus besucht von dem internationalen Bibelkorrespondenzkursus von ICI, hieß es früher, ich weiß nicht, wie es jetzt heute heißt, aber Bruder Thermann wird es vorstellen. Diesen Kursus hat studiert, sein Diplom bekommt er heute. Und natürlich, wir wollen ihn auch gleich ordinieren, dass er auch Gott dient und dass er das auch gebraucht, was er gelernt hat und umsetzt, was er gelernt hat. Bruder Thermann, ich darf dich bitten, als Leiter dieser Schule, dass du ein bisschen so über die Schule sagst und auch zu Bruder Pfaff für sein, wie er studiert hat und wie er gelernt hat. Es war eine harte Zeit für meinen Bruder, neben der Arbeit, neben allem zu lernen und zu studieren und dann doch dieses Diplom zu bestehen.
Oh, danke. Ach, das freut mich sehr. Ich bin sehr stolz von Gerhard Pfaff. Er hat sehr lang gearbeitet. Und es ist nicht leicht, wenn man hat einen Job und auch Familie und viele Verantwortungen. Und er war immer fleißig, immer fest. Er steht da. Und einmal hat er gesagt, oh, das ist mir ein bisschen schwer. Ich sagte, du kannst es machen. Aber es ist so. Ich bin Leiter von Global University. Das war ehemaliger International Correspondence Institute University. Das ist ein Fernstudium für Theologie und Bibel. Und wir machen jetzt durch die Magisterarbeit von unserem Büro auch hier für alle Europa. Europäische Center ist hier in Berlin. Und wenn man studieren will, das ist kommen zu mir. Gerhard, das ist so, so schön, in diesem Tag diese zu präsentieren. Ich weiß, dass, und besonders deine Frau weiß, dass es war sehr, sehr viel Arbeit. Er muss das machen, wenn sie sagten, hey, kannst du die Fenster putzen? Oder und er hat so, so viel gemacht. Es ist nicht leicht. Es ist echt Universitätsebene Studien. Es ist nicht leicht. Viele haben gesehen von anderen Fernstudium und es ist, oh, ein Kurs ist wieso, 5 Papiere und alles. Aber nein, es ist echt stark. Und er hat das gemacht und sehr gut. Sehr gut. Und Gerhard, kommst du hier vorne? Also ich kann so sagen, wie stolz ich bin, dass du hast alles gemacht und hast zu Ende gebracht. Willst du was sagen?
Preis den Herrn. Danke, Jesus. Ich kann nur sagen, dass wenn man so einen Kursus macht, dass man ein bisschen einen größeren Ausblick bekommt und besser über den Tellerrand gucken kann. Manchmal als Christen, da sind wir so programmiert, dass wir nur das sehen, was wir praktisch in einer Gemeinde erfahren, aber über so einen Kursus, man lernt mehr über Bibelgeschichte, man lernt mehr über die man lernt auch Dinge über die Hintergründe, man lernt die politische Situation zur Zeit Christus und man kriegt einen größeren Überblick und man versteht eigentlich auch die Schwierigkeiten vom Apostel Paulus und den Jüngern zu der damaligen Zeit, wie das ganze Evangelium überhaupt, dass wir hier heute sitzen dürfen, es ist ein Wunder, was der Herr alles, also wenn man die ganze Kirchengeschichte sich anguckt, dann ist es ein großes Wunder, dass wir heute hier sein dürfen. Und wie ihr vorhin gehört habt, ne, die Christen werden auch heute noch in der ganzen Welt verfolgt. Es hat sich noch nicht viel geändert, dass wir hier in Deutschland leben dürfen, dass wir in Freiheit leben dürfen, dass wir das Evangelium frei verkündigen dürfen. Es ist ein Wunder. Und dass ganz Europa, dass Deutschland oder der ganze Westen, wir werden das christliche Abendland genannt. Und ich meine, vieles mag nicht christlich sein heutzutage, aber doch alles das, wo wir heute drauf zurückgreifen dürfen, auf die Geschichte, die in unserem Land auch und im Westen war, es ist ein ganz reicher Segen. Und wie gesagt, so ein Bibelstunde hilft einem, viele dieser Dinge zu erkennen und zu sehen. Und deswegen, ich kann nur sagen, das Studium, es hat sich gelohnt.
Halleluja. Ich sehe solch einen Raum hier. Und ich denke, dass Gott sucht. Von oben öffnen dieser Dach und guckt da rein und sagt, ein Werkzeugkiste. Amen. Und wir wollen dann scharf und bereit für Dienst sein, ja. Es kann sein, dass er sagt, oh, hier ist ein Schrauber und nein, oder hier ist ein Segen und nein, aber den gibt er du. bereit. Ich kann ihn nutzen. Ich kann sie nutzen. Und das ist, du bist bereit zu nutzen. Es sagt in der Bibel, der Geist will alles zur Erinnerung bringen, wenn wir das brauchen. Aber zur Erinnerung zu bringen, es muss zuerst da sein. Irgendwo, hello. Aber wenn wir gut gelernt sind, und dann können wir zu anderen kommen. Und der Geist kann uns sagen, das ist es. Sag zu ihm, sag zu ihr, beten und wir haben was, andere zu bringen. Das ist es. So, ich bin sehr stolz dann, Gerhard, du kannst es öffnen und halten. Das ist ein Associate of Arts Degree an der Universitätsebene von Global University. Und Gerhard, gratulieren. Ich bedanke mich, dass du so lang gearbeitet und noch bleibt bis zu Ende. Lass mich das. Halleluja.
Ich wollte nur noch ein Wort dazu sagen, was ich dazu sagen kann. Diese Universität, sie ist ein Arm von den Assemblies of God, das heißt, es ist eine der größten Pfingstgemeinden in der ganzen Welt. Und deswegen ist es auch, diese Universität hat eine lange Geschichte. Es ist nicht etwas, was gerade von den letzten paar Jahren.
Ich möchte gleichzeitig auch Bruder Gerhard Pfaff ordinieren als Pastor von der Freien Nazareth-Kirche, Gemeinde hier. Und ich denke, es ist ein Vorrecht, wenn man Brüder hat, so wie Gerhard, gestanden, bewährt. Er hat uns oft durchgetragen. Wir wären vielleicht heute nicht hier, wenn er nicht immer wieder uns ermutigt hätte und auch finanziell unterstützt hätte und mitgetragen hätte und gebetet hätte. So, ich möchte einfach Gerhard und darf auch Doris bitten, dass mit nach vorne kommt. Ich möchte Bruder Gerhard Kitrovic und Cornelius bitten, und die anderen Brüder sind heute Morgen nicht da, oder ich sehe sie noch nicht, dass wir sie segnen und sie als einfach für den Pastorendienst in der Gemeinde einstellen. Wir wissen nicht, wo Gott sie hinbringt und wie Gott führt, aber unser Bruder Mark Thurman hat gesagt, also Werkzeug, Gott benutzt mal einen als Schraubenschlüssel, den nächsten benutzt er als Vater, den nächsten als Mutter, verstehst? Er gebraucht in seinen verschiedensten Aufgaben. Und ich möchte einfach, dass wir aufstehen als Gemeinde, und ich möchte euch beide bitten, dass, Heidi, wie kommst du auch noch davon? Du bist auch im Pastorendienst und auch in der Gemeinde. Und wir möchten für sie beten. Du darfst auch mitbeten, Bruder Thiermann. Du hast mitgetragen mit unserem Bruder. Halleluja. Lieber Vater, und ich möchte jetzt Gerhard Pfaff und Doris Pfaff segnen und ordinieren für den Dienst, wo du sie hineingestellt hast in der Gemeinde hier, in diese freie Nazareth-Kirche, Herr, und du möchtest sie gebrauchen als dein Werkzeug und nicht nur hier in unserer Gemeinde, sondern über unsere Gemeindegrenzen hinaus, überall, wo du sie hinstellst, dass sie dir dienen als Hirten, Leiter, dass sie dir dienen mit der Kraft, die du ihnen schenkst, mit der Weisheit, die du ihnen gegeben hast, und dass du das alles, was wir gehört haben, dass es wieder alles zurückgebracht wird, dass es zurückfließt und dass der Segen Gottes Menschenherzen berührt. Halleluja. Vater, ich segne jetzt Gerhard und ich segne Doris und ich möchte, dass du hinter ihnen stehst. Wir als Gemeinde stehen hinter ihnen, aber ich möchte, dass du ganz besonders hinter ihnen stehst. Lass uns als Gemeinde sagen, Herr Jesus Christus, wir stehen hinter unserem Bruder. Bitte hilf ihm, dass er seine Berufung in deiner Kraft verwirklicht. Wir segnen ihn in Jesu Namen. Halleluja. Gerhard, würdest du noch?
Jesus, ich bitte dich, wie du damals deine Apostel gerufen hast mit dem Wort, folge mir, dass du auch ihm ins Herz gibst, dir auch immer zu folgen, wenn du ihm dieses Wort sagst, dass er alles fallen lässt und nur dir und deinem Sinn nach folgt. Gib ihm die Kraft dazu, Jesus. Mit dir ist es möglich. Amen.
Wie betest du
auch? Ja, Vater im Himmel, wir sind auch für die Vergangenheit von ganzem Herzen dankbar, wie sich Gerhard und seine Frau bereits bewährt haben und beigestanden sind. Herr, wir wissen es aus eigener persönlicher Erfahrung, Herr, wie sie Menschen unterstützt haben und nicht hängen lassen haben, wie sie gelenkt haben und wie sie Weisung erteilt haben und wie ihr Herz voll Liebe war. Herr, als ein wirkliches Beispiel hier in der Gemeinde. Und dafür danke ich dir, Herr. Und ich danke dir, dass du deinen Segen ausschüttest, Herr, durch deine Diener und durch deine Dienerinnen. Halleluja. Amen.
Amen. Himmlischer Vater, ich danke dafür, dass sie sich als Werkzeug für dich zur Verfügung gestellt haben. Du siehst, sie haben sich Wissen angehäuft, sie haben Zeit investiert gehabt und ich bitte dich, dass du wirklich sie als Vorbild laufen lässt, dass sie Vater und Mutter werden hier in Christus, dass sie wirklich zeigen können, wo der Weg lang geht, dass sie es vorleben können und umsetzen können, was auch immer sie jetzt gelernt haben. Dass es nicht nur im Kopf bleibt, sondern wirklich ins Herz übergeht und dann in Hände und Werken. Ich danke, dass du die Möglichkeiten gibst und dass du Türen und Wege öffnest, für all dieses anzuwenden. Amen.
Und lieber Gerhard, und natürlich, nach der Bibel wird nicht nur der Mann, sondern auch die Frau mitordiniert bei uns. Und denn der Mann sollte ja Vorstehen der Familie. Und lieber Gerhard, wir ordinieren dich zu dem pastoralen Dienst im Namen und Auftrag der Freien Nazareth-Kirche. Mit dieser Ordination erhältst du, Gerhard, das Recht und die Autorität, das Evangelium durch Wort und Schrift zu verkündigen, zu lehren, geistliche Amtshandlungen, wie zum Beispiel Taufen, Trauungen, Beerdigungen usw. vorzunehmen. Und du hast das Recht, im Umfeld deines Dienstes die Freie Nazareth-Kirche offiziell zu vertreten und zu repräsentieren. Und diese Ordination gebe ich dir. Nächstes Mal drücke ich das in schön. Also mein Computer hat gestreikt, ich konnte nicht so schön drücken, muss ich natürlich das, aber das gilt genauso. Das ist genauso stark. Und der Himmel nimmt die Notiz wahr. Und der Himmel registriert das alles. Deshalb, Gerhard, Gott segne dich. So, wir dürfen Platz nehmen. Und Mike, vielen Dank. Du darfst gehen. Gott segne dich. Ja, deine Gemeinde. Okay? Noch ein Chorus und preisen Gott. An Gott. Was ist das Gebet gehört? Ich will dir dienen. Ich will dein Werkzeug sein. Irgendein Instrument zu deiner Ehre, zu deinem Lob. Ich will dir dienen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Heute Morgen, Gerhard, wir freuen uns mit dir und Doris, mit euch beiden. Und ich denke, dass diese stressige Zeit ist jetzt vorbei, aber jetzt beginnt der Ernst. Jetzt beginnt der Dienst. Jetzt beginnt die Arbeit. Und mein Thema heute Morgen ist, und ihr habt mir vom Herrn das Thema schenken lassen, komm hinein in deine Berufung. Ich habe deine Diplomas, Gerhard, studiert kurz und so nicht nur das, was du jetzt hier bekommen hast, er hat schon 83 eine Prüfung gemacht und immer wieder eine Prüfung gemacht und immer wieder und so weiter. Und jetzt ist der Augenblick und das habe ich, denke ich, dass jetzt die Zeit ist, wo er jetzt beruflich in den Ruhestand getreten ist, aber jetzt gibt es keinen Ruhestand. Jetzt fängt der Ernst des Lebens, mein Bruder. Ein Prediger hat einmal gesagt, seitdem ich Rentner bin, bin ich ein Rentier. Und jetzt gehst du auf die Jagd. Jetzt jagst du dem guten, dem vorgestreckten Ziel, das, was man vielleicht sein Leben lang nicht verwirklichen konnte. Oft ist es so, dass man dann nachher, wenn man in Ruhestand ist, wenn man alles abgehakt hat, erst das machen kann, was man machen möchte. Wer weiß es? Denn in der Bibel heißt es einmal von Petrus, so eine ganz merkwürdige Geschichte, ich habe diese Tage gelesen, war entsetzt. Dann heißt es, wenn du einmal älter wirst, ein anderer wird dich gürten. Und das heißt nicht nur, wie man sterben wird, was man da dort als die Rede ist. Nein, Gott hat einen Plan. Ein anderer wird dich gürten, ein anderer wird dich ausrüsten, ein anderer wird dich unterstützen, ein anderer wird dich fördern, ein anderer wird hinter dir her sein, ein anderer wird dich leiten, ein anderer wird dich lenken, ein anderer wird das Sagen über dein Leben haben. Okay? Komm hinein in deine Berufung. Zuerst einmal noch ein paar Bekanntmachungen. Am Mittwoch wird das Thema sein um 16 Uhr, die Funktion deiner Worte. Macht liegt in deinen Worten. Gerhard, in der Predigt, in der Verkündigung, Wort Gottes sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Entdecke die Funktion deiner Worte, jedes Kind Gottes. Wenn du nur eine Bibelstelle zitierst und selbst aufgeschrieben hast und in der U-Bahn liegen lässt, das Wort wirkt Wunder. WWW, Wort Gottes wirkt Wunder. Ganz modern. Freitag wird das Thema sein, manche Leute denken, das ist Unsinn, aber ich denke, das ist richtig. Dein blinder Gehorsam macht dich sehend. Wenn du anfängst, Gott blind zu gehorchen, einfach reinlangen und du wirst immer was in der Hand haben. Einfach reinlangen, dein blinder Gehorsam wird dich sehend machen. Am Samstag wird das Thema um 19 Uhr sein, erblicke die Güte Gottes und du bist im Plus. Wenn du Gott siehst, dann ist kein Platz mehr für Minus, kein Platz für Mangel und dergleichen. Und dann am Sonntag, nächsten Sonntag 10 Uhr, haben wir das Thema der Schlüssel für deine Gesundheit. Und heute Abend, ihr seid ja heute Abend alle herzlich eingeladen, wir sind eine ganz fleißige, treue Gemeinde und liebe Gemeinde. Heute Abend ist ein Segnungs- und Salbungsgottesdienst, ein Heilungsgottesdienst auch. Und Gott hat mir ein Thema gegeben, es ist Zeit für deine Erquickung. Es ist Zeit für deine Erquickung. Gott hat mir eine Botschaft gegeben, mein Horizont ist gesprengt worden. Als Gott zu mir sprach heute in der Vorbereitung für dieses Thema, habe ich gedacht, Mensch, guck mal, wir sind reif für eine Erquickung, wir sind reif für eine Erweckung. Wenn alles unten ist, ist Gott oben. Wenn nichts mehr läuft, Gott rennt. Gott handelt. Bei dieser Tsunami-Katastrophe, dieses Bild geht mir immer noch nach. Das Wasser geht ganz weit zurück. Und dann kommt es mit Macht. Und so ist die Herrlichkeit des Herrn. Wenn der Teufel denkt, jetzt triumphieren wir, denk an Kommunismus. Jetzt haben wir die Macht und so weiter. Und als es am schlimmsten und am größten war, brach es zusammen. Gott hat mir eine Botschaft gegeben für heute Abend, ganz kurz, bevor wir einsteigen. Also, je mehr Probleme du hast, du solltest als Erster vorne sein. Denn du bist reif für die Segnung und Erquickung Gottes. Heute Abend, 19 Uhr, herzlich eingeladen. Heute, jetzt mein Thema zurück. Komm in deine Berufung hinein. Ich lese eine Bibelstelle. Und ich werde einige Bibelstellen heute lesen, Markus 3, Vers 13. Und er ging auf einen Berg, der Herr Jesus, und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen mit zu ihm hin. Und die folgten ihm und die dienten ihm, die arbeiteten für ihn. Er rief selber die Leute zu sich. Wir können die Leute nicht raussuchen und sagen, du kommst und du gehst hin und du kannst machen und so weiter. Nein, der Herr selber betet. Der hat für jeden einzelnen seiner Jünger gebetet, sich Zeit genommen und hat sie alle herausgebetet. Er rief, welche er wollte. Wir können Berufe nicht einfach machen. Wir können studieren, wir können uns vorbereiten, aber wir können sie nicht machen. Sie müssen von Gott herkommen, diese Berufungen. Und Jesus sagt, wir sollen die Arbeiter bitten für die Ernte. Denn die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Wir sollen Gott bitten, dass er Arbeiter sende. Und einer sitzt jetzt hier in der ersten Reihe, Gerhard. Und du bist so ein Werkzeug. Ich finde, was Mark gesagt hat, sehr treffend. Wir können nicht raussuchen, was für ein Werkzeug. Ich möchte natürlich so ein Allround-Werkzeug sein, so ein Schlüssel, wo überall passt, überall funktioniert, überall einsetzbar ist. Aber sowas ist ganz selten, so Allround-Werkzeuge. Gott hat immer so Spezialwerkzeuge. Sogar wenn du Schraubenzieher nimmst, es gibt große Schraubenzieher, kleine Schraubenzieher, ganz geringe, so viel
um die Brille da festzuschrauben und so weiter. Es gibt so viele kleine Schraubenzieher, es gibt so viele Möglichkeiten, wie Gott hat. Und er möchte in seiner Vielfalt jeden Einzelnen von uns gebrauchen. Ein kleines vietnamesisches Mädchen wurde einmal gefragt, Kind, was willst du einmal werden? Kurz nach dem Krieg dort in Korea, in Vietnam. Und das Kind, gläubiges Kind aus der Sonntagsschule, und sagte, ich werde das sein, was der Herr aus mir machen will. Ich werde das sein, was der Herr aus mir machen will. Interessant, schön. Und du und ich, wir können nur das sein, was der Herr aus uns macht. Er hat für jeden Einzelnen gebetet. Wir sind für den Thron berufen, für was ganz Großes, das ist, sind alle gleich, wir werden mit Christus sitzen und regieren. Wir haben eine hohe Berufung, eine gewaltige Sendung. Wir werden sogar über Engel stehen, kannst du es vorstellen. Engel Gabriel sitzt dir zu Füßen. Michael sitzt dir zu Füßen. All diese großen, starken, mächtigen Engel sitzen dir und mir und uns als Gläubige zu Füßen. Wir werden über die Engel herrschen. Was für eine Autorität haben wir, Kinder Gottes? Das sieht man uns gar nicht an. In uns steckt Göttlichkeit. Doch zuvor kriegt man Arbeitskittel, Arbeitsmantel und zuvor kriegt man eine Schürze und zuvor muss man anfangen zu dienen. Das ist die Ausrüstung, wie wir sie bekommen. Zuerst müssen wir lernen, ich bin ein unnützer Knecht. Herr, was habe ich schon Großes gemacht? Was kann ich schon Großes machen? Wenn ich diese 6 Milliarden Menschen auf dieser Erde sehe, was bin ich gegen diese große Masse? Was bist du, was sind wir gegen diese große Masse? Christen sind im Dienste Gottes, sie dienen dem Herrn. Wir dienen nicht Menschen, wir arbeiten für die Menschen und wir setzen uns für die Menschen ein. Aber letztendlich, unser Dienst geht an den Herrn, ist an den Herrn gerichtet. Und mein Thema heute Morgen ist, komm in deine Berufung hinein, finde deine richtige Aufgabe, finde deinen Job, dein Platz im Reich Gottes, Gerhard, Doris, ihr habt schon viel gefunden und viel getan. Aber, und das gilt uns allen, was ich jetzt nehme ich die zwei hier vor. Ich knüpfe euch beide hier vor, die sitzt so schön vorne. Aber letztendlich gilt das, was ich hier sage, für uns alle, für mich selber auch. Finde deinen Platz im Reich Gottes. Wo findest du dich wieder? Der Ruf Gottes, es ist kein Gesetz, du musst mir dienen. Das war alles freiwillig, was er gemacht hat, die ganzen Stunden, die er gemacht hat. Niemand zwang ihn, Gerhard, du musst jetzt studieren, du musst jetzt büffeln, du musst jetzt Sprüche auswendig lernen und du musst jetzt Geschichtswerke nachschlagen und du musst suchen und du musst Material zusammentragen. Denn ein Studium ist schon eine große Aufgabe. Weißt du, dann wird nicht nur diktiert und ein Fernstudium erst recht, da musst du dich selber motivieren, dich selber sagen, ich muss. Gewiss, die können vom Institut nachfragen, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Oder schicken sie bitte ihre Hausaufgaben ein. Aber du musst dich selber motivieren. Und deshalb, wer aus einem Fernstudium etwas zustande bringt, so nebenbei, neben der Arbeit, neben der Familie, neben der Frau, neben die Kinder, neben der Gemeinde und in anderen Verpflichtungen, der braucht schon eine Motivation. Also freiwillig. Aber der gute Wille reicht oft nicht aus und der fromme Wunsch auch nicht. Ich möchte was für Gott tun. Es braucht mehr. Es braucht den Ruf Gottes. Und ich denke und ich glaube und ich spüre, und so wie ich Gerhard kenne und Doris auch kenne, in denen wurmt es. Ich möchte Gott dienen. Und die können nicht schlafen. Da wurmt es. Sie sehen, überall in der Welt passiert es so viel. Und sie sagen sich, warum passiert es bei uns noch nicht so? Und warum kann ich das nicht tun? Und letztendlich jeder, was die anderen können, kannst du auch. Denn du hast auch nicht mehr und nicht weniger wie die anderen. Du hast auch 24 Stunden am Tag. Du hast auch nur 2 Hände und 2 Füße und einen Mund und die gleiche Bibel. Deshalb, warum passiert das woanders so viel und warum vielleicht gerade nicht in meiner nächsten Umgebung? Wir brauchen die Berufung Gottes. Und der Herr hat gebetet, dass unser Glaube nicht aufhört, dass unsere Kraft nicht aufhört und dass unsere Talente nicht aufhören. Ich habe für dich gebetet, Petrus. Dich wird ein anderer gürten. Wer Gott dienen will, muss zuerst einmal von Gott eingestellt werden. Diese Einstellung. Also, du musst zuerst mal arrangiert werden, angeworben werden und so weiter. Wenn du dich nur aufdrängst und Gott ungebeten dienst, kommt nichts Gescheites raus dabei. Aber wenn du innen drin spürst, oh, ich träume davon. Und ich bin überzeugt, nach dem langen Studium von Jahren, es geht schon Jahre, und ich habe hier Diplomas von Gerhard und Zeugnisse, da ist eins von 2008, okay, aber 83 habe ich gelesen und so weiter, und so seine Noten und Zeugnisse und so Punkte, die er schon erarbeitet hat und so weiter. Du, das wurmt in ihm schon so lange. Es kocht. Es kocht. Es kocht. Und manchmal habe ich gedacht, Mensch, wir sind so harte Gewächse, bis wir so richtig durchkochen, durchweichen. So hartes Fleisch. Verstehen wir das? Und der Herr muss kochen und kochen und kochen. Aber dann, wenn es richtig angelegt ist und richtig durchgekocht und durchgeweicht ist, du, dann ist es ein Leckerbissen. Und ich glaube, dass Gott mit Gerhard und alles, was er tun möchte, durch ihn für uns ein Leckerbissen wird. Richtig durchgegart, durchgekocht, durchgereift, durchwachsen. Verstehen wir uns? Gott dienen ist ein Geheimnis. Die Welt versteht das nicht. Die Welt kann es nicht kapieren. Was ist das eigentlich? Weißt du, ich möchte ein paar Bilder aus der biblischen Geschichte nehmen, wo Menschen Gott dienten. Da ist ein junger Mann, Jeremia, vielleicht war er auch ein bisschen älter. Er sagte, wehe mir, ich kann es nicht lassen. Weißt du, ich möchte und ich kann es doch nicht auf der anderen Seite. Ich kann es nicht lassen, wehe mir. Oder jemand anders, unser Freund Jonah, der ist von Gott weggelaufen. Und wie ich denke, wie oft, wenn du anfängst, Gott zu dienen, wie oft möchtest du den ganzen Bettel da hinschmeißen und sagen, reicht's mir. Ich will nicht fragen, Gerhard, wie oft wolltest du das alles hinschmeißen? Wie oft wolltest du aufgeben? Aber ich weiß, es gab solche Stunden. Es bringt sowieso nichts. Und gerade immer, wenn wir gedacht haben, es bringt nichts, in dem Moment kriegen wir einen neuen Schub vom Himmel. Eine neue Salbung, eine neue Vision, eine neue Inspiration, eine neue Motivation. Wer berufen wird, und ich sage euch eines, wer berufen wird, der beginnt zu leiden. Berufung ist Leiden. Dich wird ein anderer gürten, Petrus. Und als Gerhard sich entschieden hat, ich will weitermachen, ich will nicht stehen bleiben bei dem, was ich weiß von der Bibelschule und Bibelstunde und Bibellesen und meiner Andacht und all diesen Informationen, wo ich habe. Ich möchte selbst ergründen, erforschen. Die Leidenszeit beginnt. Es beginnt die Zeit, wo man innere Erfahrungen macht, innere Kämpfe durchmacht. Wo man sich sogar ärgert, wieso ist das so, wie es ist? Weißt du, wenn du ehrlich deine Bibel und die Zeitgeschichte und Kirchengeschichte studierst, bist entsetzt. Ich habe für dich geeifert, sagt der Prophet Elia und liegt unterm Ginsterstrauch. Weißt du, da wirst du verspottet, so wie der Herr Jesus. Leidest doppelt. Wenn du anfängst, deine Berufung festzumachen, beginnt die Zeit der Leiden. Gott dürfen also Berufene dienen, die durchlitten haben. Und Gerhard, ich freue mich für dich. Ich freue mich für dich, dass du jetzt so diese stressige Zeit hast. Jetzt kommt. Weißt du, jetzt hast du die Lehrjahre hinter dir. Die Gesellenjahre, darfst ein bisschen experimentieren. Und dann kommt die Meisterprüfung. Noch eine Prüfung. Die Meisterprüfung ist viel schlimmer wie alle anderen. Du hast ja so eine Meisterprüfung bekommen von der Uni. Aber jetzt kommt die richtige Meisterprüfung beim Meister, Jesus Christus. Der Meister Jesus Christus. Meister, du siehst. Und weißt du, was da los war? Die rudern. Und der Herr Jesus nimmt jetzt in die praktische Arbeit die Menschen hinein. Das ist Berufung. Kommt, lass uns rüberfahren über den See Genezareth. Und was passiert? Die folgen dem Befehl Jesu, die gehorchen dem Wort Jesu und dann kommt ein großer Sturm. Ja, Herr, das habe ich nicht geplant. Ja, steht das wirklich im Programm drin, diese Stürme? Doch, der Herr schickt Stürme und wir lernen by doing. Beim Tun. Und die rudern und rudern. Und dann, Meister, siehst du nicht, dass wir verderben. Wir lernen, indem wir immer kurz vor dem Verderben sind. Kurz vor dem Untergang. Kurz vor der Katastrophe und immer im letzten Minute, der Heiland holt uns raus. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Das ist Gott dienen. Und du wunderst dich, wie der Meister das alles so macht und schafft. Meister, das ist die Meisterprüfung. Wir machen die Meisterprüfung beim Meister selber, nicht woanders. Nicht woanders. Der König will uns jetzt einberufen. Gerhard, du bist jetzt in der Einberufung. Du wirst jetzt einberufen, wir alle sind Gerufene und Einberufene. Er will uns einbeziehen in sein Werk, einstellen in seine Arbeit. Und jetzt wirst du Dinge tun, die Gott dir zeigt, die nicht jemand anders zeigt, sondern Gott dir zeigt. Und jetzt kommt es darauf an, dass du als Knecht und Diener Gottes, Sklave des Herrn Jesus Christus, Paulus bezeichnet sich sogar als Sklave des Herrn. Aber Gott sei Dank, Jesus sagt einmal, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Hier sitzt ein Freund von Jesus. Und du und ich, wir sind Freunde des Herrn. Halleluja. Wenn wir das tun, was er sagt, wir sind Freunde des Herrn. Wer Gott dient, der wird von Gott getragen, von Gott geführt, von Gott versorgt. Ein paar Sachen noch. In der Bibel heißt es einmal, wer im Tempel dient, wer Gott dient, ein Soldat, der kümmert sich nicht um tägliche Alltagsgeschäfte, 2. Timotheus 2, Vers 4 und so weiter. Es geht einzig und allein darum, dass der Herr ihn anerkennt, dass er dem Herrn dient. Und da ist interessant, der Priester, der im Tempel den Dienst tut, bekommt den Unterhalt von den Einkünften des Tempels. Es ist interessant, der Priester darf nicht schwitzen. Unsere Arbeit für den Herrn ist nicht in Schweiß gebadet zu sein. Unsere Arbeit im Herrn ist so lässig. Ohne Schwitzen. Schwitzen ist ein Fluch. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Wenn wir Gott dienen, schwitzen wir nicht. Weißt du, in dem Moment, wo wir anfangen zu schwitzen, wo wir kurz vor dem Verderben sind, Herr, siehst du nicht, wir verderben. Bitte greif du jetzt ins Ruder. Und der Herr steht auf und plötzlich steht alles still, windstill. Das ist, wie Gott arbeitet. Gott selbst ist um seine Diener besorgt, dass die nicht schwitzen, dass sie beten, dass sie den Herrn bitten und immer im richtigen Moment. Gerhard, du hast jetzt studiert, aber jetzt das nächste kommt, beten. Herr, siehst du nicht? Und du kannst jetzt alles dem Herrn sagen, oder wir können auch miteinander, wenn wir Gott dienen, alles dem Herrn sagen. Herr, siehst du es nicht? Wir schaffen selber nicht. Wir kriegen das nicht so hin. Herr, mach du das. Oder gibt ihr ihnen zu essen? Herr, wir haben nur 200 Dollar in der Tasche. Oder Denare, oder was weiß ich. Aber was ist das für so viele? Bei dem Heiland reichen 5 Brote, um 1000 zu speisen. Gott braucht nicht viele. 5 Brötchen, also 1, 2, 3, die ganze erste Reihe reicht aus, um Gott zu dienen. Und mit den 5 Brötchen, leg 5 Kartoffeln in die Erde und du wirst sehen, wie viele Kartoffeln du am Herbst erntest. Gott will einfach, dass wir in die Erde gelegt werden und uns ihm zur Verfügung stellen. Und der Auftrag, Gerhard, den ich dir gebe im Auftrag des Herrn, ich habe dich ordiniert als Pastor oder Pastoralendienst, aber ich gebe noch ein Stückchen weiter, Matthäus Kapitel 10, das gilt dieser große Auftrag, der der Herr seinen Knechten und Mägden gegeben hat. Weißt du, ist es so wichtig, hinter dir steht zwar jetzt eine Gemeinde oder diese gläubigen Geschwister, die heute Morgen hier waren und dich gesegnet haben, aber letztendlich hinter dir steht der Herr. Und das ist viel wichtiger als wenn eine Organisation. Ich kann mir von einer Organisation nichts kaufen. Weißt du, eine Organisation ist nur ein Name, nur ein Titel und nur ein Begriff. Aber wer hinter uns steht, das ist der Herr. Und wir stehen im Dienst des Herrn. Und ab heute stehst du, Bruder, und stehen wir alle im Dienst des Herrn. Komm in deine Berufung hinein. Begreife, dass du in deiner Berufung jetzt so dich bereit machst zu dienen. Und dieses Wort, das Gott mir gab, für diesen großen Auftrag, heilt die Kranken, Gerhard. Wollte schon immer, aber jetzt darfst du es anfangen. Heil die Kranken und geht's noch weiter. Weck die Toten auf. Es gibt Skandale, wenn du dann plötzlich, da haben die Bestatter nichts mehr zu tun. Weck die Toten auf. Mach die Aussätzige rein. Treib die bösen Geister aus. Und dann heißt es im Vers 9 weiter, ihr dürft, also umsonst habt ihr es empfangen, umsonst solltet ihr es weitergeben. Ihr dürft kein Geld annehmen, weder Gold noch Silber und Kupfergeld, auch nicht Cent. Sondern der Herr sagt, beschafft euch auch keine Vorratstasche, kein zweites Hemd, keine Schuhe und keinen Wanderstock für die Reise. Denn wer arbeitet, hat ein Anrecht auf seine Versorgung. Also, sorgt nicht, der Auftrag ist, du musst nicht für Nachschub sorgen. Du musst nicht für Ergänzung sorgen. Der Herr sagt, ich will für dich sorgen. Du musst nur arbeiten. Kranke heilen. Wie heilt man Kranke? Ich weiß nicht, ob du das gelernt hast auf der Universität, in dieser Schule. Wie heilt man Kranke? Weißt du, das lernt man normalerweise nicht in der Schule. Das lernt man nicht in der Uni. Treib Dämonen aus, das lernt man auch nicht. Weißt du, da redet man so drüber. Das war in der Kirchengeschichte so. Aber genau das ist, was die Menschen brauchen. Weck Tote auf. Das lernt man nicht in der Schule, das kann man nur beim Heiland lernen. In Zusammenarbeit mit Jesus, Kranke heilen, Dämonen zu vertreiben, Aussätzige zu reinigen und Tote aufzuwecken. Das kann man nur beim Heiland lernen. Und jetzt beginnt die Zusammenarbeit mit dem Herrn Jesus. Also wir kommen in unsere Berufung hinein, indem wir mit dem Heiland zusammenarbeiten. Hand in Hand mit Jesus. Und dann musst du nicht sorgen, was passiert dann. Ich werde nie vergessen, als ich zum ersten Mal für eine kranke, krebskranke Frau betete. Krebs war damals Schock. Also es war noch frisch, Krebs war neu entdeckt und man hat überall Krebs gefunden und nur noch Krebs gesehen. Und dann kommt jemand und sagt, ich habe Krebs. Ich sagte, ich bete für dich. Ganz schüchtern. Und ich war verblüfft, dass Gott so ein einfaches Gebet von Johannes Matthäus erhört und diese Person geheilt hat. Die ging zum Arzt, lässt sich untersuchen und war nichts mehr festzustellen. Weißt du, du musst nur das tun, was der Heiland gesagt hat, was in der Bibel drin steht, und du wirst biblische Zustände erleben. Wir müssen nur das tun, was Gott seinen Aposteln, seinen Gesandten befohlen hat. Tu, heile Kranke, weck Tote auf, reinige die Aussätzige, was es auch alles sein mag. Und dann in Jesaja 51, Vers 16, Gerhard, das gilt auch noch dir. Denn letztendlich ohne Verkündigung läuft nichts, ohne Predigt läuft nichts. Der Glaube kommt aus der Verkündigung ohne Predigt. Und da hat der Herr zu dir und sagt zu uns allen, alle die berufen sind, ich habe mein Wort in deinem Mund gelegt. Du hast ein Stück Papier bekommen. Kannst du aufhängen oder nicht? Kannst du die Wand damit tapezieren oder nicht? Weißt du, diese Diplomas, was du brauchst, ich habe meinen Wort in deinen Mund gelegt. Gottes Worte in deinem Mund. Ich habe meine, Jesaja 51 soll ich dir geben, ich habe meinen Wort in deinen Mund gelegt und ich habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen, auf dass ich den Himmel von Neuem ausbreite und die Erde gründe und zu Zion spreche, du bist mein Volk. Und ich bleibe nur bei diesem ersten Teil. Ich habe meine Worte, meine Gedanken, meine Inspiration, meine Salbung in deinen Mund gegeben. Gerhard, du musst es auf Deutsch nur einfach ausspucken. Nur ausspucken. So einfach. Sprich es aus, sag es und überlass die Resultate Gott selber. Wir müssen nur aussprechen. Ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt. Das ist Berufung. Und wenn du das hast und weißt du, dann, ja, du musst nicht alles verstanden haben, du musst es nur aussprechen. Du musst nicht alles gelernt haben, du musst es nur aussprechen. Und mein Wort wird nicht leer zurückkommen, sagt der Herr. Es gibt so viele Beispiele von Menschen, die dazugekommen sind, wo Gott durch sie gewirkt hat. Ich möchte nur einige nehmen und so ein paar Beispiele, wie man in seine Berufung hineinkommt. Weißt du, irgendwo ist eine Sehnsucht. Herr, ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Und dann sieht er was Wollen und er schenkt zu diesem Wollen auch das Vollbringen. Du willst was. Und heute Morgen möchte ich einladen schon für heute Abend. Du willst Gott loben und preisen. Du willst, aber kriegst nichts raus, kein Ton. Stimmbruch. Du willst, aber die Hände sind dir steif. Du bewegst nichts, du kannst nichts bewegen. Sagst, mein Gott, ich will, ich will, ich will. Und dann muss der Herr so seinen Geist, sein Odem in uns hineinlegen, sein Wort in unseren Mund legen und plötzlich schnattern wir. Wir sind nicht mehr zu bremsen, wir sind nicht mehr zu halten. Plötzlich fließt es und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist, was ich euch allen wünsche heute Morgen. So kommt man in die Berufung. Aber wie fängt man das an? Ein paar Beispiele. In Johannes 13 sagt Jesus, der Größte unter euch soll euer aller Diener sein. Der Größte unter euch, wahre Größe hat mit Dienst was zu tun. Dienst ist die Basis für die Größe, für die Reife. Jesus gab einige Beispiele für seine Jünger, indem er die Füße gewaschen hat. Er hat ihnen gedient. Und damit sie am Tisch teilnehmen können, damit sie Gemeinschaft haben können, er hat ihnen gedient. Und wir sollten einfach Menschen hinschauen, so jetzt wie der Gerhard, er hat gedient. Seitdem ich ihn kenne, seit 87 wahrscheinlich, so vermute ich, kenne ich ihn. Wo ich das erste Mal bei den Amerikanern im Gottesdienst war, in der Bismarckstraße. So, wo ich sie 3 Tage dort evangelisiert oder gesprochen habe, so mal geschnuppert, so Berliner Luft geschnuppert. Es war alles neblig, es war ein Novembertag, alles düster, mies, sogar Smogalarm an diesem Tag in der Stadt. Aber wir waren da und wir haben Geschwister kennengelernt und dann haben sie uns in ihr Haus aufgenommen. Und so sind wir Stück für Stück zusammengewachsen. Der Dienst für Gott ist ein Reifungsprozess, Geschwister. Was du heute siehst von 87 bis 2008, eine lange Zeit, langer Weg, langer Weg. Ein anderes Beispiel für den Dienst und Reifungsprozess ist mir der Moses. Er hat 40 Jahre lang in der Schule Ägyptens gelernt und die waren super intelligente Ägypter, die Weisheit Ägyptens. Er hat 40 Jahre dort gelernt und dann hat der liebe Gott ihn auf die Seite genommen und lernt 40 Jahre beim Schwiegervater Jethro. Und es braucht Zeit, um herauszufinden, was, wozu einer berufen ist. Was ist die wahre Berufung? Moses wusste immer noch nicht, obwohl er die beste Ausbildung hatte, die es gab. Er wusste nicht, was das sind, das seine Berufung ist. Komm hinein in deine Berufung, ist mein Thema heute Morgen. Es braucht eine ganze Menge von Was-Fragen, bis wir in unsere Berufung hineinkommen. Eine ganze Menge von Was-Fragen. Was muss ich tun, um in meine Berufung hineinzukommen? Studieren. Lernen. Lernen und nochmals lernen. Was ist der Beruf, der mich wirklich erfüllt? Ich weiß nicht, wie viele Berufe er gemacht hat, aber er hat einige Berufe gemacht in seinem Leben. In New York und hier in der amerikanischen Botschaft. Was ist der Beruf, das mich glücklich macht? Weißt du, was dein Beruf ist, das dich glücklich macht? Hast du schon rausgekriegt? Was muss ich ändern, um mich wohler zu fühlen? Komm in deine Berufung hinein. Was muss ich tun, um erfolgreicher zu sein? Und so weiter und so weiter. Was muss ich tun, um den Segen Gottes zu bekommen? Diese Was-Fragen. Leg dir so eine Liste von Was-Fragen an. Was muss ich tun, um hinzukommen, damit Gott mich segnet? Wir Menschen lernen so viel über die Welt um uns herum. Aber ich denke, wir sollten auch das Potenzial in uns entdecken. Was für Gaben hat Gott in mein Leben hineingelegt? Was für Qualitäten, was für Wesenszüge, was für Charaktereigenschaften hat er in mir hineingelegt? Und was will er gebrauchen? Und Gott will dich gebrauchen als Choleriker, als Sanguiniker, als Phlegmatiker, als Melancholiker und weiß ich sonst noch was, was es noch gibt. Und alle haben eine Berechtigung. Der Dickkopf, aber die Heulsuse auch. Und dieser sentimentale Typ ebenfalls. Gott will dich gebrauchen mit deinen Eigenschaften als Mensch. Amen. Halleluja, sag ruhig Amen. Was steckt in mir? Wenn Paulus ein Phlegmatiker gewesen wäre, der wäre nicht einmal aus Jerusalem rausgekommen. Wenn Petrus ein Choleriker gewesen wäre, hätte es Mord und Totschlag gegeben. Petrus war ein Sanguiniker, typischer Sanguiniker. Und Gott gebraucht sogar Phlegmatiker und Melancholiker. Und ein typischer Phlegmatiker ist für mich der Bruder Thomas. Herr, ich glaube nur, was ich sehe. Nur, was ich fühle. Und ich sage euch, Petrus, seine Kirche gibt es nicht mehr. Die katholische Kirche ist aufgegangen. Das ist vielleicht die Petrikirche. Paulus, seine Kirche gibt es auch nicht mehr. Aber du kannst durch den ganzen Orient gehen, bis an den Zipfel von Indien. Überall Thomaskirchen. Dieser Zweifler, Thomas, als er Jesus begriffen hat, wurde sein Temperament geheiligt und er hat sich nicht umbringen lassen. Und ich war an der Stätte, wo Thomas ermordet wurde, in Madras. Er kniete, er hat gebetet und ein Heide kam und hat einen Dolch in den Rücken gestochen. Beim Beten erstochen. Aber überall findest du, sogar in Pakistan, in den muslimischen Gegenden, Thomaskirchen. Und der Thomas hat die Welt, diesen Orient, sehr stark beeinflusst. Du sagst also, guck mal, Thomas, der Zweifler, vergiss es. Weißt du, wir müssen durch Zweifel zum Glauben kommen. Und lieber Gerhard, wenn du studierst, da kommen schon manche Zweifel. So manche Zweifel. Ist das alles rechtens gewesen? Ist das alles richtig gewesen? War das alles okay? Aber wir müssen Fragen stellen. Wir müssen Pro und Contra nebeneinander stellen und vergleichen und sehen, aha, ich finde den Weg in der Mitte. Und du musst, wenn du Jesus nachfolgst, den Weg in der goldenen Mitte finden. Das ist nichts und das ist nichts. Die goldene Mitte, ausbalanciert. Und das hilft. Das hilft, ausbalanciert zu sein in seinem geistlichen Leben. Moses musste 40 Jahre warten, bis er in seine Berufung hineinkam. Eigentlich nicht 40, sondern meines Erachtens 80 Jahre. Bis er diese Führungsaufgabe übernommen hat. Berufung ist, den roten Faden in seinem Leben zu finden. Ich denke und ich bete, dass Gerhard den roten Faden gefunden hat. Weißt du, der rote Faden ist es so, englische Ware. Englische Ware, die Engländer haben immer einen roten Faden reingelegt und die wussten ganz genau, das ist durchgehend. Und der rote Faden ist durchgehend. Von der Stunde der Geburt, der Empfängnis bis alle Ewigkeit, durchgehend, der rote Faden, diese Berufung zu entdecken. Petrus musste das auch finden und ich denke jetzt, wenn ich so den Petrus höre, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, das haben wir diese Woche einmal angeguckt, diese Stelle. Weißt du, die ganze Zeit gearbeitet, bis zu seinem 60. Lebensjahr im Amt, in der Botschaft und so weiter. Und jetzt endlich die ganze Zeit, ich wollte schon immer das machen, was ich mache, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und jetzt, dann kommt der Heiland im hohen Alter, du bist ja noch nicht so alt, Gerhard, aber im hohen Alter kommt er und sagt, wirf das Netz dort aus, wo der See am tiefsten ist, mittendrin im See Genezareth. Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt. Herr, ich habe schon alles getan. Aber dann, du siehst, in einem Fischfang erreicht er so viel, was er in seinem ganzen Leben nicht gefischt hatte. Gerhard, ich sage dir eines, du kannst in 5 Minuten mehr erreichen, als was du in deinem ganzen Leben nicht erreicht hast. Geschwister, wenn wir in der Berufung Gottes hineinkommen, wir erreichen in einer Minute mehr, als was wir ein ganzes Leben lang rumgewurschtelt haben. Wir brauchen die Sternstunde. Und jeder hat seine Sternstunde irgendwo in seinem Leben. Und Petrus, und das verblüfft. So viel, dass er sogar die Kollegen rufen muss, der anrufen muss, kommt, helft mir, ich kann die Fische nicht mehr, ich sinke. Ja, das ist das Schönste, wenn man sinkt. Wenn man mittendrin, wo das See am tiefsten ist, anfängt zu sinken. Ich kann nicht mehr Fische mit nach Hause nehmen. Und du siehst, was es passiert, wenn man anfängt, Gott zu gehorchen. Gott zu gehorchen heißt es, der inneren Stimme gehorchen. Der Geistesleitung gehorchen. Der Erkenntnis gehorchen, was Gott mir gezeigt, was Gott mir offenbart hat. So komme ich in meine Berufung hinein, indem ich anfange, Schritt für Schritt dem Heiland nachzufolgen. Und wir gehen immer schrittweise. Wir können nicht gleich alles auf einmal. Stell mal vor, wenn er das vor 30 Jahren gekriegt hätte, dieses Zeugnis, es wäre gar nicht so viel wert. Aber jetzt bedeutet es etwas, jahrelang gebüffelt und jahrelang studiert, jetzt hat es Gold wert. Ist fast unbezahlbar. Weil er mit seinem Leben unterschrieben hat. Nicht nur mit seinen Gedanken, sondern mit seinem Leben. Petrus, die ganze Nacht nur Misserfolge, Misserfolge, Misserfolge. Paulus, weißt du, durch sein ganzes Studium, und er war Theologiestudent, er war bei Gamaliel zu seinen Füßen, beim Professor Gamaliel, Vater von, also Sohn von Hillel, ein jüdischer Hochgelehrter, ein Heiliger fast im Judentum, und studiert, und was passiert? Enttäuschung, Zerbruch, Kapitulation auf der Straße nach Damaskus dort, dient als guter Jude, verfolgt die Christensekte, kämpft gegen die religiösen Fanatiker, damals die Christen, denkt, er handelt im Gottesauftrag und so weiter, und alles war Mist. Bis die Berufung Gottes kam. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wie komme ich auf die Berufung? Gott erlaubt Stürme. Gott erlaubt Krisen. Gott erlaubt Schiffbrüche. Gott erlaubt, dass wir zuerst mal in die falsche Richtung vielleicht eine ganze Weile gehen. Und dann, er selbst bringt dich nach Ninive. Er selbst bringt dich dorthin, wo er dich haben möchte. Er selbst. Denn wir sind seine Hände Werk. Nicht der Schule, nicht der Universität, sondern wir sind seine Hände Werk. Wir sind sein Werkzeug, dass er sich selbst zubereitet für seine Arbeit. Und lieber Bruder Paulus hier, Apostelgeschichte 16, Vers 8, durch Träume und Visionen und Gesichter kommt er auf die Berufung. Und Gott hat uns schon so manches Mal auch durch Träume und Gesichter, lieber Gerhard, liebe Doris, geleitet. Und wir haben noch nicht alle Träume und alle Gesichter und alle Visionen in Erfüllung gesehen. Wir haben noch einige Rechnungen offen. Wir haben noch einige Rechnungen offen. Wir haben noch einige Rechnungen offen. Und wenn Gott 3/4 der Visionen, der Gesichter erfüllt hat, wird er auch noch das letzte Viertel erfüllen. Ich bin davon felsenfest überzeugt. Also wir haben noch einige Rechnungen offen. Was es auch immer heißt, ist ein bisschen egal. Ob ich das selber erlebe oder nicht erlebe, aber wir haben noch einige Rechnungen offen. Wir beide. Vor Gott, von Gott aus gesehen. Dieser Paulus hatte einen Traum, Apostelgeschichte 16. Gottes Wege mit uns sind manchmal voller Überraschungen und unverständlich. Gott benutzt manchmal sogar persönliche Spannungen, um uns in seine Berufung hineinzubringen. Wenn ich nur dran denke, die Spannungen mit Paulus und Barnabas, wegen diesem Bengel, wie die Markus Johannes, dem die Berge zu hoch waren, der nicht mitgekommen ist, und der nicht schnell genug laufen konnte mit Paulus, der so immer so ein Treiber war. Wegen dem gab es Knatsch zwischen den beiden Brüdern und die gingen auseinander. Aber gerade dadurch kam Silas ins Spiel, kam ganz was anderes. Gott kommt zu seiner Berufung mit uns durch Spannungen, durch Missverständnisse, durch Enttäuschungen, durch politische Umwälzungen oder durch Gewohnheit. Aus Gewohnheit gingen wir in Philippi, als sie dort ankamen, Paulus und Silas, gingen wir da, wo es war keine Synagoge in der Stadt, wir gingen da am Wasser. Und was passiert? Dort kommt eine Berufung zustande. Und plötzlich tat der Herr der Lydia das Herz auf. Berufungen kommen also, indem wir verschiedene Möglichkeiten benutzen, die Gott uns in den Weg stellt. Durch das Wirken Gottes hat der Herr der Lydia das Herz aufgetan. Diese Bekehrung war ein Schlüsselereignis. Die Lydia war die erste Bekehrte in Europa. Diese Lydia gab dem Paulus eine neue Vision. Eine bekehrte Purpurkrämerin. Weißt du, durch eine übernatürliche Führung, durch den Gehorsam, den Paulus da an den Tag legte, beginnt Paulus eine ganz neue Dimension seines Dienstes. Und gerade diese Gemeinde Philippi unterstützt den Bruder Paulus massiv mit Gebet, mit finanziellen Mitteln und so weiter. Die bezahlen seine Fahrtkosten, die machen alles. Diese Philippi-Gemeinde ist so gesegnet. Paulus hätte den Dienst nie tun können, was er nach Europa getan hat. Von hier beginnt seine zweite Missionsreise, diese Gemeinde Philippi. Die erste begann in Jerusalem, hier die zweite in Philippi. Der Herr tat der Lydia das Herz auf. Nur Paulus gehorchte und du siehst, was dabei rauskommt. So kommt man in seine Berufung hinein. Durch einen Traum wird ein neuer Raum erschlossen. Nur durch einen Traum. Gott erschließt uns durch Träume neue Räume. Lass uns das zusammen sagen. Gott erschließt uns durch Träume neue Räume. Denk drüber nach. Gott erschließt auch in deinem Leben durch deine Träume, durch deine Vision neue Räume. Das muss ich euch beiden sagen, das ist, tut mir leid, das passt nicht in mein Konzept. Aber durch Träume erschließt Gott uns neue Räume, was es auch immer heißt. Ihr wisst nicht, wie es weitergeht. Und da sind Träume da und diese Träume erschließen neue Räume. Wirkungsräume. Und hier, das war nicht, dort in Kleinasien, die sind überall rumgelaufen, das war nichts und das war nichts und das war nichts. Bis sie dann diesen Traum hatten, komm herüber und hilf uns. Andere Menschen bringen uns zur Berufung. Ich denke nur, Barnabas hat den Bruder Paulus zur Berufung gebracht. Der saß irgendwo in Tarsus und schimmelte. Faulte. Ja, der hat nichts getan. Der war, weißt du, ein Professor der Theologie. Der beste, der Gelehrte, der wahrscheinlich nach Hiliel und Gamaliel kam. So ein Theologe, Supertheologe, der sitzt und vergammelt in Tarsus. Und dann sagte Bruder Barnabas, du, da ist ein Bruder, der hat sich vor 5, 6 Jahren oder 7 Jahren bekehrt. Wo steckt der Kerl? Den bräuchte man jetzt in Antiochien. Und dann bringt er in Antiochien und zusammen zu viert dienen sie, total Gegensätze, dieses Team dient dem Herrn. Paulus lernt sich unterzuordnen, einzuordnen, sich einzubringen. Sie dienen dem Herrn und plötzlich, Apostelgeschichte 13, spricht der Heilige Geist, während sie so richtig happy waren. Oh Herr, das ist so schön hier. Dann sagt der Herr, sondert mir aus Barnabas und Silas für den Werk, Paulus, für den Werk, wozu ich sie berufen habe. Sie sollen weitergehen. Und plötzlich gibt es eine Spaltung. 2 bleiben hier und 2 gehen weiter. Zellteilung. Du siehst also, aber zuerst einmal, dass sich irgendjemand erinnert, dass sie doch vor Jahren, Jahrzehnten sich einer bekehrt. Wo steckt der Kerl? Wo steckt dieser süchtige, ehemalige Süchtige, dieser Student? Das ist irgendwo und vergammelt. Und wir sollten darauf achten, wenn du spürst, da ist irgendjemand mal gläubig geworden. Was macht er eigentlich? Weißt du, so super intelligenter Kerl. Gott will sie gebrauchen. Aber die müssen wieder in die Berufung reingeführt werden. Und so ein lieber Barnabas, Sohn des Trostes, vom Heiligen Geist geleiteter Mensch, bringt ihn in die Berufung hinein. Komm in deine Berufung hinein, ist mein Thema. Die Lydia hier, die macht ihr Haus auf und sagt, Geschwister, kommt zu mir. Ihr seid schuld, dass ich hier bin. Ich sehe noch, wie ich bei euch hier in eurer Wohnung bin und sitze und ihr macht amerikanischen Pizza. So. Und Salat. Und dann sind noch die kleinen Kinder, wo ihr noch damals hattet. Vielleicht kannst du deinen Auftrag noch nicht ganz, kennst noch den Auftrag Gottes noch nicht ganz genau. Du weißt nicht, wie es ist. Vielleicht hast du für jemand anderes den Platz gesucht. Aber Gott bringt uns auf die Spur. Vielleicht bist du mit dem, was du jetzt tust, nicht zufrieden. Und es ist gut so, dass du nicht zufrieden bist. Dass du nicht ausgefüllt bist. Frag Gott, was ist das Nächste? Herr, was ist es? Und die Berufung fängt immer an, dass du unglücklich bist. Unglücklich bist mit dem, was du machst. Immer nur kochen, Geschirr abspülen, Kindern Hintern abputzen und das alles und so weiter. Oder Hausaufgaben machen oder diese Klinkerlesarbeiter. Verstehst du? Du bist nicht ausgefüllt. In dir kocht es. Lass es kochen. Irgendwas kommt schon raus. Soll ich euch sagen, wie Borsch entstanden ist? Dieses russische Nationalgericht, da kommt ein Bettler zu einem Großgrundbesitzer, Tolstoi erzählt es irgendwo, ich bringe das in meiner eigenen Version in Kurzform, und da kommt ein Bettler zu einem Großgrundbesitzer und sagt, könnten Sie mir bitte was geben? Ich möchte Mahlzeit für meine Familie und so weiter. Dann sagt der Großgrundbesitzer gleich an der Tür, hat man nichts, gibt man nichts. Dann sagt er, ich will nicht viel, ich möchte nur eine gekochte Axt haben. Sagt er, wie bitte? Eine gekochte Axt möchte ich haben. Habe ich noch nie gehört, kenne nicht. Doch, ich kann es Ihnen zeigen, wie man eine gekochte Axt isst und so weiter. Dann sagt er, machen Sie ganz einfach, Sie nehmen Wasser, setzen Sie Wasser auf und kochen. Und dann legen Sie ein Eisenstück, dieses Eisenstück, legen Sie das in den Kochtopf. Und dann kochen Sie ein bisschen Mehl, ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen rote Beete, ein bisschen Sauerkraut, ein bisschen Fleisch und so weiter. Und dann, wenn es fertig ist, ziehen Sie die Axt raus und essen Sie die Suppe. So ist Borsch entstanden. So kennst du eine gekochte Axt. Und genau so ist es. Weißt du, Gott lässt es drumherum. Das ist unsere Berufung. Der Zweck unseres Daseins. Und dann ziehen sie raus. Und weißt du, wenn du dann weg bist, die Ergebnisse, das ist lecker. Nationalgericht. Okay. Der Herr öffnete der Lydia das Herz. Paulus ist offen für die Führung Gottes. Wie komme ich in die Berufung hinein? Es ist so wichtig, Geschwister, dass wir das lernen. Und ich möchte ganz schnell, dass wir das lernen. Und ich möchte einfach euch Mut machen. Jeder Einzelne sollte hier vorne sitzen und sein Diplom, seine Ordination empfangen. Weißt du, wir sind berufen, nicht nur zu sitzen und Halleluja zu sagen. Wir sind berufen, um Gott zu dienen. Wir sind berufen, um nicht nur zu beten und zu singen, sondern wir sind berufen, um Gott zu dienen. Singen und beten, das werden wir im Himmel mal. Aber hier wird gedient. Der Größte unter euch sei euer aller Diener. Wie kommt man dahin? Zuerst einmal, Paulus hörte die innere Stimme. Er geht an Mysien vorbei und sagt, das ist nicht mein Platz hier, als er dies da sucht und so weiter. Es ist wichtig, dass man auf sein Herz hört. Bei Berufung ist es wichtig, dass du auf dein Herz hörst. Was sagt dir dein Herz? Und nicht, dass du gleich das nächstbeste tust, was dir unter die Finger kommt. Und dem Gefühl nachgibst und so weiter. Paulus wusste, das, was ich suche, das, wozu Gott mich berufen hat, ist nicht das. Hier in Mysien und die kleinen Asien da rumwurschteln. Er verfolgt seinen Traum und zwar konsequent. Das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Und du musst es auch zu einem Punkt in deinem Leben kommen, wo du feststellst, ist das alles oder ist es nicht alles? Oder ist es nicht alles? Träume. Weißt du, was Träume sind? Ist das ungelebte Leben. Das sind Träume, ungelebte Leben. Dinge, zu denen wir nie gekommen sind. Wir haben zwar so eine Fantasievorstellung, aber es ist eine unrealistische Welt. Es ist die Sehnsucht der Seele. Das ist der Traum. Also wir wünschen uns, ja Herr, aber wir haben es noch nicht. Du musst es in die Hände haben. Viele Menschen hören nicht auf ihr Inneres, auf ihre Träume und so weiter. Und sie sagen, das ist nicht alles. Nein, dieser Dienst hier in Mysien ist nicht der Dienst, wozu Gott mich berufen hat. Wir müssen weiter. Und deshalb gibt es so viele Leerläufe, weil wir denken, das ist, Gott will das und so weiter. Das ist die Notwendigkeit, hier muss ich dienen. Aber plötzlich, als er diesen Traum bekommt, diese Vision, plötzlich sagt er, das ist es. Das ist es, was Gott wollte. Komm rüber und hilf uns, hier werde ich gebraucht. Ich bete, dass ihr nicht nach Amerika geht. Sondern ihr sollt hier in Deutschland. Deutschland braucht euch. Aber es kann durchaus passieren, dass plötzlich so ein Amerikaner, so ein Indianer winkt und sagt, kommt drüber und hilft uns. Oder so ein Afrikaner. Oder so ein Chinese. Gott hat 1,3 Milliarden Chinesen. Komm rüber, so ein Schlitzaugiger. Komm rüber und hilf uns. Und dann plötzlich spürst du, das ist es. Das ist es. Obwohl der Heilige Geist schon die ganze Zeit mit mir gesprochen hat. Und plötzlich hast du Rückenwind, plötzlich sagst du, und wie, niemand kann mich jetzt hindern, wo ist das nächste der nächste Flughafen und wo ist das nächste Flugzeug, wie komme ich dorthin? Weißt du, du musst angezogen werden vom Feuer. Moses wurde vom Feuer angezogen, angelockt. Paulus wurde vom Feuer angezogen. Plötzlich war er mittendrin. Kennst du, wir als Kinder, ich weiß nicht, ob ihr das kennt auch, wir haben so ein Spiel gehabt, heiß und kalt. Weißt du, da haben wir was versteckt, haben gesagt, heiß, 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 und wenn man wegging, kalt, 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 eiskalt und so weiter. Und genauso ist es, so finde ich die Spur Gottes in meinem Leben. Heiß, heiß, sehr heiß, und jetzt weißt du, dann muss ich nur noch bücken und aufheben. Und genauso müssen wir mit dem Feuer in unserem Leben finden, wo ist der Weg Gottes, was will der Herr von mir? Heiß, kalt. Du merkst, Herr, wie ist es jetzt, heiß oder kalt? Lass dir vom Heiligen Geist zeigen, weißt du, brennt es. Es brannte in unserem Herzen. Weißt du, und je näher die nach Emmaus kamen, brannte es umso mehr. Heiß, heiß, heiß! Da muss doch was sein. Und plötzlich gehen ihnen die Augen auf und sie sehen Jesus beim Brotbrechen. Heiß. Bist du schon, mit wie viel Grad bist du schon dem Herrn Jesus deiner Berufung nahegekommen? So kommt man auf seine Berufung. Heiß. Heiß, ich bin ganz nah dran. Bist du schon der Sache ganz nah dran, der göttlichen Sache für dein Leben? Und Paulus, als er diesen Mann winken sah, heiß, und es war warm. Weißt du, und es ist gut, dass Gott uns nicht alles auf einmal zeigt und gar nicht so zeigt, wie es wirklich ist. Er sah nur diesen Mazedonier. Stell dir mal vor, was da passierte, wer dieser Mazedonier war. Gefängniswärter war das. Und wenn Gott uns führt, kommt meistens ganz anders. Lauter Weiber, Entschuldigung. Laute Schwestern. Da kommt diese Lydia, da kommt das Mädel mit dem Wahrsagergeist. Nur Frauen. Herr, du hast doch mir einen Mann gezeigt. Wo ist das Mannsbild jetzt? Sei froh, dass Gott nicht dir das zeigt, was wirklich ist. Der Gefängniswärter. Der war der erste Mann, der sich bekehrte. Was muss ich tun? Und das war das. Mit dem fing dann die Gemeinde an. Aber zuerst einmal nur Frauengeschichten. Lydia, das Mädel da, Gefängnis etc. Wie komme ich auf meine Berufung? Heiß, heiß, heißer. Wo spürst du in deinem Leben Rückenwind? Da liegst du richtig. Das treibt uns und der Geist drängte uns. Wozu wirst du vom Geist Gottes gedrungen? Weißt du, was Drängen ist? So von hinten geschoben. Nein, nein, du musst nur noch lenken. Gott hat deine Berufung in deinem Leben hineingelegt. Er macht aus Fischern Menschenfischern. Und eigentlich das, was du gerne machst, das liegt schon in dir drin. Du hast es nur nicht realisiert. Es liegt drin. Du musst es nur entdecken. Berufung, was ist das? Berufung ist das, was einem Freude macht. Frag dich, was macht mir wirklich Freude? Wo habe ich wirklich Frieden? Wo kann ich schlafen? Sagt das Wohlgetan. Hier sieht man, dass man was gemacht hat. Das, was passiert ist. Was macht dich glücklich? Das ist deine Berufung. Das, was dir gut gelingt, klappt auf Deutsch. Berufung hat etwas mit unserer Veranlagung zu tun. Die einen arbeiten mit Menschen gerne, die anderen mit Tieren, die anderen mit jungen Leuten, die anderen mit älteren Herrschaften. Die einen lieben Zahlen und die, weißt du, da sitzen sie und brüten über die Zahlen. Frag dich, was ist meine, wozu habe ich Lust? Du willst keine Menschen sehen, nur Zahlen. Die anderen arbeiten lieber mit Händen. Die anderen arbeiten lieber im Stillen, so Verborgenem, keiner soll es zugucken. Experimentieren gerne. Die anderen arbeiten gerne in der Öffentlichkeit. Die anderen schreiben gerne, die anderen reden gerne, die anderen singen gerne. Was machst du gerne? Frag dich, das ist deine Berufung. Die anderen musizieren gerne, die anderen meditieren gerne. Die anderen handeln lieber, statt zu beten, sagt, oh, nee, das könnte ich die anderen machen, aber ich kämpfe wie Josu an der Front. Mose soll oben auf dem Berg die Hände hochheben. Die einen sind praktisch und die anderen sind unpraktisch, die haben so zwei linke Hände. Aber Gott gebraucht sie alle. Was liegt dir? Die einen hören gerne zu, erzählen wir noch mehr davon. Und die anderen diskutieren gerne. Die einen hüten gerne Schafe und die anderen reisen gerne. Weißt du, der Herr würde niemanden als Missionar berufen, der nicht gerne reist. Und nicht jede Nacht in ein anderes Bett schläft. Und nicht Abenteuer liebt. Aber der andere möchte schon schön sein, geregeltes, mäßiges Leben haben. So, Gott gebraucht das, was du hast. Finde deine Berufung, komm in deine Berufung herein. Die einen sind am liebsten daheim. Die einen malen lieber, sind so künstlerisch verausgabt und romantisch und sensibel und was machst du gerne? Ich will dir nur helfen. Die einen sind rationell und sachlich, die anderen romantisch. Der eine denkt gerne, also immer nachdenken, philosophieren und so weiter. Und der andere ist froh, wenn er nichts denken muss. Der eine lernt gerne und der andere ist froh, dass die Schule zu Ende ist, dass Schulferien ist, die Schule abbrennt. Ich hoffe nicht, dass die Universität abbrennt jetzt. Alles zu Ende. Komm jetzt in deine Berufung hinein. Ich will nur so ein paar Stichworte geben, damit du herausfindest, was liegt mir. Find deinen Platz im Reich Gottes. Als Paulus das erkannte, das ist es. Komm rüber und hilf uns. Da ließ er sich nicht mehr vom Ziel abbringen. Da konnte er kommen, was er wollte. Selbst wenn 1000 Teufel aufgestanden wären. Schnell, so schnell wie möglich. Der wäre sogar rübergeschwommen, wenn es jetzt sein müssen. Er wusste, das ist mein Platz. Ich kann gar nicht schnell genug dort sein. Er wusste, hier werde ich gebraucht. Hier brauchen sie mich. Weißt du, es ist furchtbar, wenn Leute aufeinander auf die Füße treten. Gott will, dass wir gebraucht werden. In der Urgemeinde passierte Folgendes. Da waren 5000 Christen auf einem Ort und die haben Halleluja gesungen. Und der Heilige Geist hat viel zu viel. Es reicht, wenn die Apostel hier bleiben. Und die anderen wurden versprengt in alle Richtungen. Und wo sie hinkamen, haben sie Gemeinden gegründet. So wuchs die Christengemeinde. Weißt du, wir sollten aufhören, einander auf die Füße zu treten. Und wir sollten unseren Platz finden. Wo werde ich gebraucht? Wo ist etwas, was niemand macht? Und wo ist eine Marktlücke? Weißt du, die großen Geschäfte, da machen die Konzerne die Geschäfte. Du musst eine Nische finden für dein persönliches Leben. Eine Nische. Und du kannst die Konzerne ausschalten, wenn du deine Nische gefunden hast. Wo ist mein Platz? Die Nische. Weißt du, wenn du Coca-Cola produzieren willst, Coca-Cola macht die beste Cola, überhaupt was es gibt. Aber finde etwas, was die nicht machen können. Wo sie sagen, das ist uns viel zu hoch und so weiter. Und du findest eine Marktlücke. Finde eine Marktlücke beruflich, finde eine Marktlücke geistlich, finde eine Marktlücke persönlich in deinem Leben. Was kannst du gut? Das war und so weiter. Er wusste, hier ist eine offene Tür, hat Gott schon einen Platz für mich vorbereitet, hier will Gott mich haben. Und dann, als er ankam, verlief nichts nach Plan. Wenn du gehst, läuft nichts nach Plan. Denn du gehst Gottes Weg und nicht deinen Weg. Und Gottes Wege sind nicht deine Wege und Gottes Gedanken sind nicht deine Gedanken. Wenn es nach deinem Plan gehen würde, würde Gott nicht zum Ziel kommen. Aber Gott sei Dank, es geht nicht nach deinem Plan, es geht nach seinem Plan. Es geht alles anders. Und deshalb sei so flexibel, wie Bruder Paulus war, egal. Also es geht, egal, selbst wenn wir im Stock sind und unser Hals gebunden ist und abgeschnürt ist, wir werden um Mitternacht singen. Da, wo es nichts mehr läuft, wir machen Musik. Er ließ sich nicht abhalten von seiner Vision. Ich bin hier am richtigen Platz, auch wenn es nicht nach Plan läuft. Und wenn in deinem Leben nicht nach Plan läuft, sei sicher und du weißt es, dass Gott dich gerufen hat und du weißt, dass du hier bist und dass du hier aufgenommen worden bist und der Herr dich hier haben will, dann sei sicher, es ist Gottes Weg, auch wenn es nicht nach Plan läuft. Und ich bin so dankbar, dass in meinem Leben so vieles nicht nach Plan gelaufen ist. Wäre das alles nach Plan gelaufen, wäre alles schief gelaufen. Weil es nach meiner Idee, nach meiner Vorstellung gegangen wäre. Aber Gott hat gesagt, meine Wege, meine Gedanken, die sind so himmelhoch anders und unterschiedlich. Gottes Berufung und Gottes Auftrag überwindet alle Schwierigkeiten. Ganz schnell noch ein paar Gedanken, ein paar Schritte, wie man seine Berufung erkennt, feststellt und erfüllt. Du sollst nicht nur wissen, ich bin berufen. Schön, dass du das weißt, aber davon kann der liebe Gott sich nichts kaufen. Du musst deine Berufung festmachen. Die Bibel sagt, und macht eure Berufung fest. Viele sind erwählt, aber viele haben ihre Berufung nicht festgemacht. Lass dich durch die Schwierigkeiten, die dich von deiner Berufung abhalten wollen, nützen. Nütze deine Schwierigkeiten. Nütze das Fleisch, kreuzige das Fleisch, das dich abhalten möchte von dem Triumph in deinem Leben. Und die Schwierigkeiten zu überwinden. Die Schwierigkeiten sind dazu da, um überwunden zu werden. All die, die nicht aufgeben, erreichen ihre Bestimmung. Gerhard, lernen, lernen, lernen. Und wenn du noch eine Frau hast, die sagt, komm, ich mach das, du machst es dann. Du sollst deine Sache fertig machen, abhaken. Und jetzt, du machst ja auch Kurses, gell? Und jetzt bist du dran, ihr zu helfen und sagst, jetzt guck mal, ich hab's geschafft und was ich geschafft habe, kannst du es auch. Kannst du es auch. Ermutigung. Weißt du, man braucht gegenseitige Ermutigung. Um Ziele zu erreichen, braucht man gegenseitige Ermutigung und such dir Menschen, die dich ermutigen. Es gibt genug Menschen in dieser Welt, die einen entmutigen, aber such dir Menschen, die ermutigen. Und der Heilige Geist ist einer, aber du brauchst Partner, Menschen, die sagen, halt's durch, halt's durch, halt's durch, halt's durch. Und nur der, der durchgehalten hat, der schafft, der kriegt den Sieg. Und der Segen Gottes ist es. Ich habe ein paar Schritte, die einen Wunsch zur Erfüllung führen und uns Befriedigung verschaffen. Zufall und günstige Voraussetzungen ist zuerst mal da, dass wir eine Vision haben, unsere Berufung kennen, das ist mal wichtig. Bereit sind, darauf einzugehen, den Traum haben und auch den Mut und die Kühnheit besitzen, diese Widerstände zu überwinden. Bereitschaft zur Veränderung. Bereitschaft, dass es aufgeht, dass es nicht im Keim erstickt wird. So vieles wird im Keim erstickt. Lass es nicht im Keim ersticken. Vieles, wir sagen manchmal, ach, eigentlich müsste ich oder sollte ich etwas und so weiter. Nein, dreh den Schlüssel um und sag, ich werde es. Ich werde es im Namen Gottes tun. Setz den Motor im Gang in deinem Leben. Der erste Schritt ist, dass du versuchst, an zu realisieren. Und beim Gerhard war das der erste Schritt, dass er sich anmeldet zum Kursus. Der erste Schritt ist, dass du realisierst, dass du anfängst. Und der erste Schritt ist der wichtigste Schritt, egal ob du nach China fährst oder um die Ecke zum Briefkasten gehst. Der erste Schritt ist in deinem Leben das Wichtigste, egal für was. Der zweite Schritt ist die Entscheidung, alle Zweifel auszuschalten. Es bringt doch nichts. Was habe ich davon? Diese Killerphase musst du überwinden. Die Widerstände beseitigen, die Zweifel, die und so weiter, und deine Wünsche festigen. Ich will meinen Hut haben, ich will mein Diplom haben. Ich will. Und dann diese positive Fantasie entfalten, das ist, wie ich dann vorne stehe. Versuch dich vorzustellen, ich habe es geschafft. Goldmedaille, jetzt geht es um Medaille. Und Paulus sagt, viele fangen an und die bleiben mittendrin. Da ist doch ein Radfahrer irgendwo gewesen, hier jetzt in China, weil die sollten da Rad fahren. Das Klima ist mir zu heiß. Nach einer halben Strecke hat er aufgegeben, der gute Mensch. Nur weil es zu heiß ist, ist Klima, 41 Grad. Wenn du das Ziel in deinem Leben erreichen möchtest, darfst du nicht auf Klima schauen. Also, der Mann tut ihm leid. Für was fährt er nach China, da zur Olympiade? Wenn er auf dem halben Weg aufgibt. Zu heiß. Luftfeuchtigkeit zu groß. Viele setzen nur einen Bruchteil ihrer Anstrengungen ein und wundern sich, wenn nichts dabei rauskommt. Haben Angst. Wir sollten eigentlich Spannungen erzeugen, wenn wir das Ziel erreichen möchten. Wir sollten sagen, alles dran, alle Kräfte mobil machen, uns anstrengen und unserem Körper den Befehl geben. Johannes Matutis, du schaffst. Du sollst zu deiner Seele sprechen, zu deinem Geist sprechen und zu deinem Körper auch sprechen, dass er den Griffel in die Hand nimmt. Und du musst vielleicht viel mehr zu deinem Körper befehlen. Das ist der große Berg, der im Meer untergehen sollte. Deinem Körper befehlen. Körper, setz dich hin, jetzt gerade in Haltung an. Und in dem Augenblick, wo du Haltung am Schreibtisch einnimmst, ich sage das ja nur, kann es was anderes auch sein. Gerade sitzt, fängst an zu lernen. Erhebet eure Häupter, heißt es in der Bibel. Kopf hoch. Also immer wieder, du musst deinem Körper einen Befehl geben. Hände hoch. Und tut gewisse Tritte. Also der Körper muss Befehle empfangen. Und der Geist gibt Befehle. Jetzt, wir müssen lernen, meine Hausaufgaben. Nächste Woche muss ich abliefern. Ich soll meine Energie für meine Lösungen einsetzen und nicht Spannungen da irgendwelche da auszutragen. Lösungen. Der dritte Schritt, meiner Fantasie einen ungehemmten Lauf verschaffen. Viele liegen in Ketten und sind gefesselt. Ich kann's nicht. ich schaff's nicht, ich habe nicht die Energie. Befrei dich von falschen Vorstellungen, lass deine Fantasie laufen. Du sollst völlig mit deinen inneren Träumen und Visionen übereinstimmen. Bring dein Leben im Einklang mit Gott. Und das ist mit deiner inneren Stimme. Wir sollten Dinge so angehen, wie wir sie gesehen haben, wie wir glauben, dass sie sein sollten. Lass mal deine Gedanken so richtig fliegen. Du sollst dich vorstellen, wie du mit Jesus auf den Wolken spazieren gehst. Und wenn du das einmal dir vorstellst, mit ihm werden wir regieren. Mit ihm, wir werden mit einem Heiligen, ich werde Petrus sehen, ich werde Brüder und Schwestern sehen aus all den Jahrhunderten und so weiter. Weißt du, wenn ich das mir vorstelle, mit Jesus zusammen auf dem Thron zu sitzen, wow, dann lohnt sich aller Kampf und alle Mühe und alle Stress und alle Arbeit und alle Ärger. Dann lohnt sich's. Lass deine Fantasie laufen. Wir sollten uns selbst befreien von unseren auferlegten Zwängen. Ich kann's nicht. Der vierte Schritt ist die Entscheidung, die du jetzt getroffen hast, die beste Möglichkeit. Und sag ja, ich habe nichts mehr. Ich habe alles probiert, ich weiß, das ist der Weg und den werde ich jetzt gehen, den werde ich zu Ende gehen. Und so viele Leute haben unvollendetes Leben. Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, mir ist hinfort beigelegt, die Krone der Gerechtigkeit. Und nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Hör nicht auf dem halben Weg auf, wie dieser dumme Radfahrer da in China. Schaff's nicht, zu heiß. Weißt du, wenn du anfängst, für Gott zu arbeiten, es wird heiß werden. Das Evangelium ist eine heiße Speise, muss heiß serviert werden und heiß gegessen werden. Das ist das Evangelium. Der fünfte Schritt, die Spannungen zu nutzen, die da sind, um umzusetzen, die Probleme. Ich werde die Riesen wie Brot fressen. Nimm sie, pack sie. Geh auf deinen Goliath zu und renn nicht davon. Erkenne, was du möchtest. Erkenne, wozu du imstande bist. Erkenne, wozu du in der Vergangenheit imstande warst. David, also mit Bären und Löwen hat er schon aufgenommen gehabt, der Kerl. Da wird er mit diesem Unbeschnitten auch fertig werden. Entscheide, worauf du verzichten willst und musst und solltest, um das Ziel zu erreichen. Wer sein Leben nicht an jedem Tag neu bewältigt, und das ist so wichtig, jeden Tag neu bewältigt, der wird es in 100 Jahren auch nicht schaffen. Du musst jeden Tag neu dein Leben bewältigen. Heute stehe ich auf. Egal, was ich fühle, ob der Kreislauf so ist oder so ist, spielt keine Rolle. Fuß raus. Du musst deinen Fuß befehlen, raus aus dem Bett. Und dann wirst du den nächsten Fuß nehmen und den wirst du rausheben dann mit deiner Kraft. Aber den ersten Fuß musst du im Namen des Herrn rausschmeißen aus dem Bett. Wenn du das nicht bezwingst, wenn du dich selbst nicht bezwingst, wirst du nichts bezwingen. Was nützt es, wenn du Städte sagst, ich bin Herr? Weißt du, so viele Leute sind draußen Könige und Herrschaft und Herren und zu Hause sind sie Mäuse. Was bist du zu Hause? Pantoffelheld, Schürzenjäger. Du bist so stark, wie du zu Hause bist, in der verschlossenen Türen. Wenn du zu Hause Waschlappen bist, bist du draußen, kannst alles spielen, was du willst, bist ein besserer Tuch. Ein besserer Lumpen, weiter nichts. Du musst zu Hause stark sein. Zu Hause. Die Hausarbeit. Das, Gerhard, ich bin stolz auf dich. Zu Hause macht er seine Arbeiten. Zu Hause macht er seine Prüfung. Zu Hause büffelt er. Zu Hause liest er Bücher. Zu Hause. Kein Mensch hat es gesehen. Ich habe gedacht, Mensch, wo bleibt der Gerhard die ganze Zeit? Der drückt sich von der Versammlung. Aber er hat zu Hause gelernt, zu Hause gebüffelt, zu Hause gearbeitet. Deine wahre Kraft entsteht zu Hause. Draußen, das führst du nur aus. Das machst du mit links nachher, was du zu Hause richtig beherrschen kannst. So, ist so wichtig. Bequeme Menschen sind leicht zu beeinflussen, sind brave Bürger für den Staat zwar und so weiter. Aber Gott braucht Menschen, die sich selbst zwingen. Ich laufe in Schranken, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, diesem kleinen oder himmlischen Berufung. Wer immer auf morgen hofft und von gestern träumt, der erfüllt mit allen Erfordernissen, dass er an der Realität vorbeigeht, dass er die Realität verpasst, dass er nichts erreicht in seinem Leben. Denn wenn du nur von gestern träumst, gestern, oh Geschwister, das war eine wunderbare Zeit, gestern, 1983 oder 88, als die Mauer fiel, 89, ach, das war doch eine Zeit. Oder das tausendjährige Reich, wenn der Herr Jesus kommt, oh, das wird fantastisch sein. Vergiss das alles, das eine zählt nicht und das andere zählt nicht. Was zählt ist, was ist es heute? Was hast du in der Hand? Ein Spatz in der Hand ist mehr als 1000 auf dem Dach. Wo ist der Spatz heute bei dir? So wichtig, konkrete Zielvorstellung, Fortschritt in kleinen Schritten, Entschlossenheit zu unbegrenzter Ausdauer und dann Überwindung durch kleine Steigerungen. Das Leben wird in Salamitechnik gewonnen. Zum Erreichen deiner Ziele will ich deinen Schlüssel noch mitgeben. Komm hinein in deine Berufung, ist mein Thema. Wenn du fällst, fall immer nach vorne. Steh schleunigst auf, wenn du gefallen bist. Gib dich nicht auf. Wenn du mal Fehler gemacht hast und ich denke, ich will nicht fragen, ich hätte den Mike fragen können, wie viel Arbeiten hatte zurückbekommen, mit Rot durchgestrichen. Ich werde es nie vergessen, ich muss einen Aufsatz schreiben in der Schule. Und ich dachte, ich weiß, ich habe es gelesen, ich kenne die Geschichte. Und ich schreibe und ich schreibe und ich schreibe und ich schreibe. 3-4 Seiten, gebe den Aufsatz ab, krieg zurück, durchgestrichen, draufgeschrieben, Thema verfehlt. Und ich sage euch eines, ich habe dabei mehr gelernt bei dieser Rückgabe, Thema verfehlt. Ich habe was ganz Neues gelernt. Ich habe gesagt, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich möglich? Und dann habe ich mich hingesetzt und bin der Sache auf den Grund gegangen. Und dann habe ich Appetit auf Geschichte bekommen. Du musst zuerst mal das Thema in deinem Leben verfehlen. Nichts gefangen, die ganze Nacht gefischt. Und dann, nein, jetzt Herr, jetzt muss ich suchen. Und dann habe ich so viel Spaß an Geschichte bekommen, dass ich gar nicht mehr Geschichte satt gekriegt habe. Und kriege ich immer wieder. Und ich bin fasziniert für Geschichte und Geschichten. Aber zuerst mal Thema verfehlt. Du musst in deinem Leben das Thema verfehlen, dann bekehrst dich, kommst wieder zur Vernunft und wirst vernünftig. Fürchte dich nicht vor Misserfolgen. Weißt du, Misserfolge steigern dein Leistungsvermögen. Misserfolge. Falschen Einsatz, aber nächstes Mal mach mal besser. Misserfolge bauen auf deinen Charakter. Misserfolge sind für deine Persönlichkeit so wichtig. Das sind so wie Schleifsteine, wie Wettsteine, die schärfen dich. Misserfolge verbessern deine Situation und verbessern dich. Misserfolge. Nicht die Siege und die Triumphe, Misserfolge. Wie verarbeitest du Misserfolge? Das macht die Qualität in deinem Leben aus. Das macht deine Berufung. Deshalb, Petrus ist nur Petrus geworden, der gute Mann, nur weil er lauter Misserfolge hat. So viele Misserfolge kannst du gar nicht im Leben produzieren, was der produziert hat. Das steht nur die Hälfte in der Bibel. Misserfolge, immer wieder Misserfolg. Immer wieder Misserfolg. Immer den Mund voll genommen. Ja, Herr, ich auf mich. Oh. Kann sich verlassen, Herr. Und der Gockel hat noch nicht mal hier richtig gesagt und schon ist er weg. Heult wie kleines Kind. Misserfolge. Misserfolge. Und weißt du, was der Herr will? Mir ist gestern die Botschaft, und ich möchte euch für die gestern Abend nicht da waren, möchte einfach weitergeben. Gott hat mir eine Botschaft gegeben gestern Abend. Hört euch auf die CD oder Kassette an oder im Internet, wo auch immer. Gott will nicht deine Erfolge. Weißt du, Gott pfeift auf deine Erfolge. Weißt du, was Gott will? Was er von Petrus wollte? Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieber wie die anderen? Und das ist, was der Herr will. Liebe will er haben, und zwar zu ihm. Du sollst Gott lieben von ganzer Seele und allen Gemütskräften und alles, was in dir ist. Liebe will der Herr haben. Liebst du mich? Weißt du, wenn Gott nach deinen Erfolgen gehen würde, wir wären schon längst alle abgeschieden, wir sind alle durchgefallen. Thema verfehlt. Aber Gott will Liebe haben. Liebst du mich? Und Gerhard, Doris, und Gott fragt, liebst du mich? Er meint den Herrn Jesus, nicht um mich. Aber wenn du den Herrn Jesus liebst, werdet ihr auch mich lieben. Und werdet auch die anderen lieben, die da sind. Liebst du mich? Das ist diese große Frage, diese Kardinalsfrage, die unser Leben beschäftigen muss. Lieb ich den Herrn Jesus? Habe ich das alles aus Liebe zum Herrn Jesus gemacht? Und weißt du, wenn du das Studium und die Arbeit und den ganzen Stress auf dich nimmst, aus Liebe zu Jesus, dann ist es kein Stress mehr. Denn aus Liebe, weißt du, was du liebst, das machst du gerne. Hobbys, das du liebst, machst du gerne. Das fließt, das läuft und funktioniert und das hast du Segen draus und kannst gar nicht genug bekommen. Die Zeit vergeht gar nicht so, die verrennt dir, nur weil du die Sache liebst. Liebst du mich? Fragt der Herr, liebst du mich, was du aus Liebe tust? Misserfolge sind lehrreich und wertvoll. Also, und das, das will ich noch sagen, geh halt in deinem Dienst und ich kann dir auch, das weißt du selber aus deiner praktischen, persönlichen Erfahrungen, man wird verletzt und nimmt die Verletzungen nicht persönlich. Welche Form auch immer, wenn du für Gott arbeitest, kriegst schmutzige Hände, wirst angegriffen, wirst beleidigt, wirst gekränkt, wirst, ja was heißt, verachtet und was weiß ich alles. Aber das nehmen wir nicht persönlich, wir dienen dem Herrn und wir lieben den Herrn und der Herr ist der Vergelter. Der Herr ist, der die Dinge recht macht und in Ordnung bringt. So, wenn die Vergangenheit auch in deinem Leben vielleicht ein Fehlschlag war und du sagst, ich habe es probiert, war nur Misserfolg und so weiter, das muss nicht in Zukunft so sein. Denn ab heute ist ein neuer Tag in deinem Leben. Gott, Jesus hat für dich gebetet und er ging auf einen Berg und rief sie zu sich und er hat sie in seinen Dienst eingestellt. Du bist eingestellt in der Arbeit Gottes, im Arbeitsprozess Gottes. Und jetzt, als ich in die Lehre ging, ich habe gedacht, lernen, ich lerne jetzt einen großen Beruf. Und jetzt lerne ich und habe geträumt, was ich alles so lerne. Und weißt du, was ich das erste halbe Jahr machen musste? Besen in die Hand nehmen, Regale abstauben und die Werkstatt auskehren, den anderen Brotzeit holen. Das war das erste halbe Jahr. Ich habe gedacht, ich höre es auf. Und ich war drauf und dran aufzuhören. Brotzeit holen, das muss ich nicht lernen, das kann jedes Kind. Und Hof kehren, das habe ich bei meinem Vater schon zu Hause gemacht. Das muss ich nicht lernen. Aber weißt du, aber das Einzige, was der Lehrherr machen wollte, Gehorsam. Gehorcht der Kerli. Und das ist, was Gott von uns will, um in die Berufung hineinzukommen. Gehorchen wir. Sind wir bereit, auch eine minderwertige Arbeit zur Ehre Gottes zu machen? Ich lerne. Du lernst. Alles Große auf dieser Erde beginnt klein. Einfach. Aber es ist wichtig, dass man beginnt. Und deshalb mein Thema, komm in deine Berufung herein. Tritt in diesen Raum, wo Gott dir jetzt bereitstellt. Komm nach Philippi, wie damals Paulus. Oder geh auf diesen brennenden Busch etwas näher ran. Muss mal sehen. Der brennt schon den ganzen Tag, aber verbrennt nicht. Mal sehen, was ist dahinter. Weißt du, Gott weckt durch Neugierde, bringt er dich rein. Guck mal an, du hast ein Buch gelesen und was die können, kann ich auch. Und plötzlich kommst du da ein bisschen näher und noch näher, weißt du, heißer. Und dann bück dich und dann hast du es. Berufung ist wie eine Einschulung. Denk noch drüber nach, wie war dein erster Schultag? Bei mir war es furchtbar. Weißt du, ich war so ein Müttersöhnchen. Ich war lieb, nett, frech, frisch und fröhlich. Das war ich. Aber weißt du, was passiert? Meine Mutter liefert mich in der Schule ab. Ich habe meinen Kindern mal gezeigt, als ich in Litauen war, wo die Schule ist. Du, ich habe, das war furchtbar. Meine Mutter gibt mich ab, schiebt mich da in so einen Raum, wo lauter andere Kinder sind und so weiter, macht die Tür zu und geht weg. Und ich habe geheult und geheult und geheult. Meine Mutter hat mich verstoßen. Meine Mutter mag mich nicht. Und so weiter. Und da war die Lehrerin und hat gesagt, Junge, was fehlt dir? Ich sage, ich will zu meiner Mama. Ich werde es nie vergessen. Es war der furchtbarste Tag so in meinem Leben, wo ich mich abnabeln musste. Und ich war da und habe gedacht, und hier muss ich was lernen. Bei dieser Tante da, die kenne ich nicht einmal, noch nie gesehen, diese Tante, und da muss ich was lernen. Denk an deine Einschulung. Und genau das ist Berufung. Berufung ist nichts anderes wie Einschulung. Das habe ich noch nie gemacht. Und dann später, als ich nach ein paar Tagen, dann, wir haben ja Buchstaben schreiben müssen, nicht so wie die Leute, so Mengenlehre und sowas, da musste ich, und ich weiß, P. Also ich musste P lernen, so P schreiben. Und das habe ich hingekriegt. Und dann bin ich an der Tafel, dann hat er mich vorgeholt, die Tante, und dann gesagt, mach so ein P schreiben, wie im Alphabet müssen wir. Jeder muss dann einen Buchstaben schreiben. Ich habe P geschrieben. Du, und als ich das gekonnt habe, bin nach Hause gegangen, habe gesagt, Mutter, ich kann lesen und schreiben. aber nur Weg gekommen. Und haben alles Papier, wir haben nicht viel Papier gehabt, Zeitungs ringsherum, überall, wo ich überall Papier gefunden habe, Urkunden habe ich sogar vermalt, immer P gemalt. Ich kann schon schreiben. Ich kann schon schreiben. Mein Gott, ich kann schon schreiben. Ich kann nur P schreiben. Das war so der erste Buchstabe. Aber so ist die Schule. Und dann kam die andere Klasse, die hat vorgemacht, was die schon alles können. Das werde ich nie lernen. Die können das alles auswendig. Ich habe geheult und geheult. Und meine Mutter, ich sage, Mutti, das war so böse von dir, dass du mich so sitzen ließest. Ganz allein. Und Gerhard und Doris, Gott stellt euch jetzt in die Schule. Ich sehe diese Schule noch heute vor mir. Drei, vier Etagen hoch. Und dann hast du irgendwo dein Zimmer. Ich habe sogar am nächsten Tag gesagt, Mutti, ich kann nicht in die Schule gehen, ich weiß gar nicht, wo mein Zimmer ist. Eingeschult. Ich weiß nicht, ob ich... Ich sage, kein Problem, ich bringe dich nochmals hin. Und bis ich auswendig den Weg kennengelernt habe, wo die Schule ist, und dann bin ich krank geworden. Wegen der Schule. Weil ich nicht hin wollte. Ich habe Fieber gekriegt. Ich habe von jemandem gehört, wenn man Salz isst, kriegt man Fieber. Ich habe Salz gegessen, habe Fieber gekriegt. Dann musste ich abgemeldet, ich wollte nicht in die Schule gehen, also unbedingt nicht. Ich will nur sagen, Einschulung, Geschwister, Gott will was lehren und wir drücken uns vor dieser Lektion, weil wir Angst haben, was ganz Neues, ein ganz neuer Abschnitt, eine ganz neue Epoche beginnt in deinem Leben, wenn du eingeschult wirst. Weißt du, das ist so wichtig. Wir müssen lernen. Vielleicht sagen wir, keine 10 Pferde bringen mich dorthin. Aber dann bist du froh, wenn du dort warst und was gelernt hast. Und vielleicht hast du auch Salz geschluckt und Fieber gekriegt. Und meine Mutter hat gemessen, der hat Fieber. Der hat Fieber, dann hat sie die Lehrerin mitgeteilt, der kann heute nicht in die Schule kommen. Aber das war nur 1 oder 2 Tage. Aber gar nicht die ganze Zeit Salz fressen. Am Schluss bin ich Salzhering. Aber so schlau sind Kinder. Und so falsch. Und so drücken wir uns auch manchmal vor der Aufgabe, Herr, das ist nichts für mich. Gott will dich in der Schule haben. Und ich dachte manchmal, mein Gott, ich habe jetzt genug gelernt. Und ich muss euch ehrlich bekennen, ich lerne immer mehr, jeden Tag was Neues. Bin verblüfft, dass es so viel Neues noch gibt. Einstein soll einmal gesagt haben, je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich, dass ich was weiß. Lass uns aufstehen. Lass uns berufen, vom Herrn rufen lassen. Der Herr kam runter und er rief die Jünger und sah so komische Leute, hat er zusammengeholt. Das ist ja merkwürdig, dieser Apostel. Wenn du diese Geschichte anschaust, bist entsetzt, wie diese Apostel wirklich sind. Extremfälle. Petrus und Johannes, eigentlich wie Feuer und Wasser, passen eigentlich gar nicht zusammen. Und so weiter. Aber der Herr hat sie schön zusammengebunden und sagt so, du lernst Petrus, du lernst von Johannes und Johannes, du lernst von Petrus. Da beginnt die Schule. Leute, die nicht zusammengehören wollen, die bringt der Herr zusammen, so Extremfälle. Wenn ich so die Literatur nehme, Goethe und Schiller, verstehst du die zwei? Wie Wasser und Feuer. Passen nicht zusammen. Gerade diese reiben sich und die wetzen sich. Und durch Reibereien bekommt man scharfe Sense, scharfe Axt. Durch Reibereien, Spannungen. Gott beruft uns und dann bringt er Johannes und Petrus. Und die beiden gehen jetzt in die Gebetsstunde. Und was passiert dort? Finden sie diesen Lahmen und heilen diesen Lahmen. Und weißt du, der Heilige Geist ist schon was Gewaltiges. Der Heilige Geist ist was Mächtiges. Als der Heilige Geist fiel auf die 120, wurden 3000 Menschen bekehrt. Aber als dieser Lahme geheilt wurde, und wir haben einen Heilungsauftrag, Leute, als der Lahme geheilt wurde, durch diesen Lahmen bekehren sich 5000. Eine Heilung bringt 5000 Menschen zum Glauben und 5000 Menschen in der Gemeinde. Eine Heilung. So, jemand kam einmal und sagte, Pastor, was muss ich tun? Ich glaube, Dr. Schuh war das. Pastor, was muss ich tun, damit Erweckung ausbricht und so weiter? Dann sagte er, heil 3 Kranke und du hast Erweckung. Heil 3 Kranke und du hast Erweckung. Geschwister, und ich möchte euch Mut machen, und das gilt nicht nur jetzt in Gerhard und Doris, diesen Heilungsauftrag von Matthäus 10, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf und so weiter und predigt das Evangelium. Das gilt uns allen. Wir sind alle jetzt Berufene. Jesus ist vom Berg runtergekommen, er segnete dort auf dem Ölberg und sagte, geht hin. Und jetzt kommst du nach Jerusalem. Und jetzt musst du wirken. Herr, Liebe nach Galiläa. Nein, 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 Jerusalem ist es. Da, wo du versagt hast, wo du durchgefallen bist, da, wo du nichts geschafft hast, da, wo du den Herrn verleugnet hast, da, wo du Schwierigkeiten gehabt hast, geh dorthin zurück zu deinem Arbeitgeber, zu deinem Chef, zu deinem Freund, zu deinem Nachbarn, nach Jerusalem. Ihr sollt meine Zeugen sein, Jerusalem. Und wenn du in Jerusalem Zeuge sein kannst, das ist das Schlimmste und das Schwerste und das Grausamste und Furchtbarste, was es überhaupt gibt, dann kannst du in Judäa schon Zeuge sein, dann kannst du in Samaria Zeuge sein, dann kannst du in Antiochien Zeuge sein und bis nach Rom und sonst noch wo, nach Berlin. Aber zuerst mal Jerusalem. Mein Gott, schenke uns Gnade, dass wir unsere Berufung festmachen können. Und wir können die Berufung nur festmachen durch den Heiligen Geist. Halleluja. Vater, segne uns und mach uns stark, dass wir in unserer Berufung bleiben können, unsere Berufung weiterentwickeln können und dass wir weiter uns entfalten können in der Gnade, die du uns gegeben hast. Und Berufung ist eine Gnade, reine Gnade, weiter nichts. Und besteht aus Erbarmen und Güte Gottes. Vater, ich danke dir für diesen Morgen und ich segne meine Geschwister. Und wir sagen Amen.